Freitagabend, ungewohnter Aufnahmetag für uns, aber die englische Woche zwingt uns dazu. Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Aus dem Exil Podcasts, des Podcasts über Fortuna Düsseldorf. Wir sind mal wieder in Vollbesetzung dabei und das heißt zum einen mit dem Jan in München.
Hallo zusammen.
Dem Tim in Berlin.
Schönen guten Abend.
Dem Moritz in Köln.
Abend.
Und ich bin der Lukas und ich sitze auch in Köln. Und noch ein weiterer Podcaster sitzt hier heute mit uns zusammen. Im Podcast, leider natürlich nicht im selben Raum, aber auch in Köln. Und das ist unser Osnabrück-Experte, der Mirko.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Leider musst du jetzt noch ein kleines bisschen warten, bevor wir auf das Osnabrück-Spiel am kommenden Mittwoch zu sprechen kommen. Wir wollen jetzt erstmal über das Spiel gegen Karlsruhe natürlich sprechen, ganz zu Beginn. Dann wollen wir eben auf das Spiel gegen Osnabrück schauen und ganz zum Ende werden wir uns dann noch der Mitgliederversammlung widmen, die ja gestern stattgefunden hat. Ja, und dann fangen wir doch direkt mal mit dem Karlsruhe-Spiel an. Wir versuchen, da jetzt nicht schon komplett den zeitlichen Rahmen zu sprengen, aber es war ja wirklich einiges drin in dem Spiel. Ich höre dich da schon lachen, Jan. Was war denn euer Gefühl, als ihr in das Spiel reingegangen sind? Wir haben ja schon irgendwie auch so ein bisschen geschrieben und es waren ja doch einige sehr optimistisch, ich natürlich wieder nicht, ich bin ja immer eher pessimistisch, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die anderen dachten irgendwie alle, dass die Fortuna jetzt endlich mal den ersten Auswärtssieg schafft. Jan, du hast jetzt da gerade schon irgendwie so gelacht, hast du das auch so gesehen?
Ich habe, glaube ich, 1-1 getippt, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, aber ich, also dementsprechend bin ich nicht von einem Sieg ausgegangen, aber richtig pessimistisch war ich auch nicht, weil, das hatten wir ja in der letzten Folge schon besprochen, weil ich vermutete, dass Karlsruhe halt mit hohen, langen Dingern auf Herrn Hofmann operieren wollen würde und da war ich mir eigentlich sicher, dass unsere Defensive das alles souverän rausköpfen wird, was ich mir nicht habe vorstellen können. Ist, dass tatsächlich die leichten Umstellungen, die Uwe Rösler vorgenommen hat, zu dem spielerisch mit Abstand bestem Spiel die Saison geführt hat. Das, man kann sagen, angesichts der Leistung der spielerischen ist es auch nicht schwer, das mit dem Abstand, aber damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet.
Ja, es wurde ja vorher schon auch quasi von Uwe Rösler die Aussage getätigt, dass er jetzt erstmal nicht auf die Dreier- bzw. Fünferkette setzt, sondern in einem 4, also er hat nicht vorher gesagt, dass er im 4-4-2 spielen würde, aber so ist es dann, hat es sich dann aufgestellt und hatte ja auch im Vorfeld in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass er einer Mannschaft kein System aufoktroyieren kann, was der Mannschaft nicht passt und mit dem sie sich nicht wohlfühlt. Und anscheinend haben sie wohl viel innerhalb der Mannschaft mit der Mannschaft gesprochen, um eben ein passenderes System zu finden. Deswegen war es jetzt nicht eine große Überraschung, dass eben die Dreier-Fünfer-Kette aufgegeben wurde. Aber dann auch mit relativ offensivem Personal, oder?
Ja, und auch generell irgendwie eine ganz, ganz, ganz spannende Formation irgendwie, ne? Also ich weiß gar nicht, ob ihr, habt ihr das jetzt auch so wie der Sky-Kommentator gesehen, der dann ja sehr schnell davon überzeugt war, dass es halt irgendwie auch mit dem Ball halt, also gegen den Ball war es, glaube ich, ein ganz normales 4-4-2 und mit dem Ball, laut des Sky-Reporters, der irgendwie auch ein 4-4-2, ein flaches und so habe ich das eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig gesehen, weil ja irgendwie Schinter Appelkamp schon sehr, sehr stark irgendwie in die Mitte geschoben hat dann. Und Zimmermann halt viel, viel weiter nach vorne geschoben hat als Kreins. Also so ein bisschen asymmetrisch, oder wie habt ihr das gesehen?
Ja, Tim, bitte.
Ja, also auf jeden Fall, sag ich mal, dass Zimmermann weiter nach vorne orientiert war und deshalb Appelkamp auch ein bisschen reingerückt ist, das habe ich auch so gesehen. Insgesamt aber fand ich es auch bemerkenswert, wie wild das eigentlich war. Also im Mittelfeld die Positionen teilweise immer wieder gewechselt wurden.
Und fandest du?
Doch, durchaus.
Ja, ich glaube, wegen Appelkamp, der halt da viel reingezogen ist, das stimmt. Was ich aber, ja, das ist korrekt. Und das Interessante ist, man kann jetzt überlegen, inwiefern Karlsruhe da auch ein bisschen eine Schuld dran
Geholfen
trägt.
hat.
Aber dass tatsächlich so Dinge geklappt haben, wie ein Spieler mit Ball am Fuß hat nicht nur eine Option für einen Pass, sondern in einigen Fällen sogar mehrere oder zumindest zwei. Die Pässe kamen viel besser an, das ganze Ballbeherrschung war stärker, vielleicht weil eben Karlsruhe den nicht so sehr auf den Füßen stand. Und gleichzeitig aber gegen den Ball waren die super körperlich im Spiel, haben Karlsruhe wenig Möglichkeiten gegeben, da durchzuatmen. Sehr spannend, wie das passieren konnte nach den letzten Wochen, Elend. Aber Edgar Pripp in der Mitte ist vielleicht ein Faktor, weil der hat viele kluge Pässe gespielt, war an Ballverlagerungen beteiligt, ähnlich auch wie Shinta Appelkamp, von dem man das schon vorher ein bisschen kannte. Morales hat das Ding gut zusammengehalten und ja, war tatsächlich sehr ansehnlich.
Ja, also es war dann ja auch so, dass man wirklich so über die ersten 10 Minuten zumindest mal sich eher mit Karlsruhe so ein bisschen neutralisiert hat. Also da war Karlsruhe vielleicht sogar ein kleines bisschen überlegen, ohne dass man das jetzt in irgendwelche Chancen hätte ummünzen
Naja, das
können.
stimmt ja so
Und
auch nicht.
das ist dann.
Die hatten doch erstmal zwei dicke Chancen direkt am Anfang. So, dritte Minute oder
Wo
so.
der gebürtige Düsseldorfer, wie der Sky-Reporter mehrfach betonen
Sind
musste.
Geschichten, die nur der Fußball
Ja,
schreibt.
richtig. Das hätte er nur noch sagen müssen. Wie heißt der jetzt im Vornamen, der heiße? Naja, der kommt da ja viel zu leicht in den Strafraum und legt dann ab. Und ja, wenn es schlecht läuft, kann es nach 4 Minuten 1-0 Karlsruhe stehen. Also.
Da, wo sich die Karlsruhe über links da durchkombiniert,
Ja,
stimmt.
ja, ja.
Richtig, habe ich schon wieder ein bisschen verdrängt, diese Chance. Auch da hält mal wieder Kastenmeier richtig stark, zieht sich jetzt ja auch schon irgendwie durch die ganze Saison durch. Einfach immer ein starker Rückhalt, fast immer, wenn wir vielleicht später noch zu kommen. Ja, aber ja, dass Düsseldorf dann aber so richtig Sicherheit in dem Spiel dann gewinnt, passiert ja dann wirklich eigentlich erst nach dem 1-0, ne? Also dann gibt es halt die Ecke, die Pripp halt auch richtig stark reintritt, die kommt genau auf den Punkt. Vorne, ne, irgendwie auch mal, hatte man mal das Gefühl, da wurde sich jetzt endlich mal bei so einer Eckenvariante was überlegt, dass da halt irgendwie vorher noch irgendwie zwei Spieler frei blocken und dann rutscht halt der Gegenspieler aus und Luca Kreinz ist halt komplett frei am Elfmeterpunkt. Und kann halt einköpfen. Schön auch irgendwie zu sehen, wie emotional da irgendwie auch die ganze Mannschaft war. Also irgendwie auch André Hoffmann reißt ihm da ja fast den Kopf ab. Also ich finde schon, dass man da deutlich gemerkt hat, wie da irgendwie den Druck von der Mannschaft abgefallen ist.
Ja, und du sagst es danach, wird es zunehmend zu einem Fortuna-Spiel. Und da kann man den psychologischen Faktor vermutlich nicht ganz von sich weisen. Also danach hat Fortuna die Kontrolle über dieses Spiel, versucht das Tempo zu bestimmen, spielt ein paar schöne Dinge, paar Pässe, die ankommen. Klar, Karlsruhe kommt immer so in so Chancen nochmal. Es gibt immer so schon Kontermomente oder. Aber auch da muss man sagen, dass die Fortuna nicht ins offene Messer läuft. Das haben wir auch schon mal anders gesehen diese
Ja,
Saison.
richtig.
Sondern die haben es immer geschafft, wenn der Ballverlust war, schnell genug Leute hinter den Ball wieder zu bekommen, um Karlsruhe das Wasser abzuschneiden und zu verhindern, dass es zu gefährlich werden konnte. Hat viel geklappt, ja.
Na.
Ja,
Zu
hat, glaube
dem
ich, auch viel damit zu tun, dass dann Christopher Petersson irgendwie auch einfach immer mehr ins Spiel gefunden hat. So, der ist ja einfach ständig dann irgendwie auch von Fortuna in Situationen gebracht worden, wo er halt irgendwie viel Platz auf dem linken Flügel hatte und dann halt in seine Tempodribblings halt gehen konnte, immer mit dieser Option halt nach innen zu ziehen. Was ja irgendwie so ein bisschen sein Signature-Move ist, wenn man sich irgendwie auch schon mal seine Videos von den vorherigen Stationen angeschaut hat bei Fortuna, hatte der jetzt ja noch gar nicht so viel Gelegenheit, das zu zeigen, aber ja, in dem Spiel ja auf jeden Fall immer mehr. Also der war auf jeden Fall auch einer, der mir da richtig gut gefallen hat.
Ja,
Ja, ich würde
Tim,
da auch,
bitte, nein, bitte,
ich würde
the
da auch
floor
ein
is yours,
bisschen
ja.
das Haar in der Suppe finden. Also, ich meine, klar, er hat gut die Seite gehalten, dort auch viel Alarm gemacht, aber so die letzte Entscheidung, so die letzte Flanke, Da hat er einige Anläufe gebraucht, bis dann, sag ich mal, in der 40. dann erstmal die gute Flanke kommt, die dann Hennings vor einem Jahr gemacht hätte. So. Aber vorher, ja, war da manchmal so die letzte Entscheidung dann doch nicht so perfekt, wie man es vielleicht auch dann nicht erwarten kann, weil ansonsten wäre er vielleicht nicht in der zweiten Liga.
Ja, aber das ist genau das. Also es gab ja diese 21. Minute, wo er diese Flanke da, statt hoch reinzubringen, dem ersten Karlsruher an Schienbein kloppt. Ja. Und dann halt nach einem wirklich, wirklich, also diese Szene muss man sich eigentlich ausmalen. Hacke Hennings auf Appelkamp, der einfach quer über den Platz perfekt in das den Fuß von Peterson verlagert. Herrgott, so hat man das jetzt zum letzten Mal gesehen, ja. Und Peterson läuft dann alleine aufs Tor und ich dachte schon, das wird jetzt hier nichts. Und auch vorher bei der Flanke kam diese Flanke nicht überraschend. Der wirkt auf mich manchmal so, dass er halt eben schnell geradeaus laufen kann. Und dann man beim schnell geradeaus laufen ein bisschen vergisst, dass der Ball noch da ist und dass er mit diesem Ball ab einem gewissen Punkt was machen muss. Das ist jetzt sehr fies und wird ihm vielleicht auch nicht gerecht. Und er macht es dann ja in der zweiten Halbzeit auch sehr ansehnlich mit seinem Tor. Aber ihm fehlt halt so ein bisschen dieser Cut. Und das hat halt Ampomar auch schon das Problem, dass der halt schnell und geradeaus läuft. Aber ab einem gewissen Punkt muss er halt dem Gegner verladen oder halt eine richtige Entscheidung treffen im vollen Sprint. Und das geht ihm noch so ein bisschen ab. Und da hatte ich ihn eigentlich schon nicht abgeschrieben, aber meine Skepsis ihm gegenüber in der ersten Halbzeit, die ist durchaus gewachsen.
Zum
Glück habe ich es auch geschrieben, dass ich jetzt Skeptiker bin von ihm, damit ich ihn provozieren konnte. Und damit ich dieses 2-0, es geht ein bisschen auf meine Kappe auch, das ist damit klar. Aber ja, aber vielleicht muss man da hier jetzt gar nicht das Negative sehen, sondern auch das zeigen, was geklappt hat. Wie gesagt, so ein Pass von Appelkamp, ein absoluter Traum.
Ja, und ich möchte dir auch ein bisschen widersprechen. Also mit der Entscheidungsfindung gebe ich dir recht. Aber es klappt auch durchaus mal. Also das ist der Fortune, der in die meisten Dribblings gegangen ist. Und das klappt schon auch mal.
Also er war auch aktiv. Also er war auch nach hinten aktiv. Der hat auch die Seite mit Kreins gut bearbeitet. Ne? Das muss man auch sagen. Er hat, dafür, dass er jetzt kein Defensivspezialist ist, ist der schon.
Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt letzte Woche habe ich gesagt, ja, aber Ofori war schon auch aktiv und macht was und sowas. Und da fand ich jetzt Peterson nicht nur wegen seines Tores doch nochmal eine andere Qualität gerade. Also
ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man sieht halt irgendwie auch, dass ne, sobald der halt am Ball ist und mit Tempo halt irgendwie erstmal losdribbelt, so, dann siehst du sofort, wie halt in der Karlsruher Abwehr halt alle Alarmglocken angehen. Und da gibt es halt nicht so wahnsinnig viele Spieler in dieser Liga, die halt diese Gefährlichkeit halt irgendwie direkt mal ausstrahlen und einfach auch dafür sorgen, dass halt ja eben die ganzen Abwehrspieler in Panik versetzt werden. Also ich glaube, ja klar, der ist halt kein fertiger Spieler, der halt allen Situationen halt irgendwie gleich gut agiert. Ja, das mit der Entscheidungsfindung hatten wir gerade schon. Der ist, glaube ich, auch keiner, der halt dessen Stärke es halt ist, irgendwie einen Mittelstürmer mit Flanken zu bedienen, sondern deine Stärke ist halt schon so ein bisschen halt vor allem so dieses inverse Flügelspiel, ne? Also dieses an der Seitenlinie kleben und dann so Arjen Robben-mäßig nach innen ziehen und abschließen. Also wenn man sich auch mal...
Oh, jetzt ist der Name.
Jetzt hat er's gesagt.
Ich rede jetzt einfach weiter. Mir ist schon klar, dass es natürlich auf einem wesentlich geringeren Niveau stattfindet, aber trotzdem.
Das ist ja noch jung.
Ja, also ich sehe das nicht. Also aber ich will euch da auch jetzt nicht komplett, wir müssen da jetzt auch nicht stundenlang über ihn sprechen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, dass diese Flanke nicht ankommt, dass er dann diese Großchance in der 35. Nicht macht, wobei ich mir halt auch denke, da kam ja vom Sky-Moderator, dass er halt den nach rechts spielen muss, auf, glaube ich, wer war da, der da mitgelaufen war, fand ich halt nicht. Also entweder muss das Petersen, macht er das oder macht es halt auch nicht. Also da muss er aufs Tor gehen, auch wenn der Winkel ein bisschen spitz ist.
Ich auch. Und doch ja, sonst in der Szene halt einfach irgendwie schon so ein Muster drin, dass ich dann halt das ganze Spiel zielen würde. Ne? Irgendwie guter Ballgewinn im Mittelfeld, großartige Vorbereitung und absolut erbärmlicher Abschluss. Irgendwie. Da werden wir mit Sicherheit.
Aber das ist ja noch einer der besseren so.
Ja, aber trotz all dem, ich sag mal, man hat ihn jetzt viel gesucht, weil er auch viel frei war und es macht mega Hoffnung, aber ich glaube, dass da noch viel Luft nach oben ist. So. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es heute ein überragendes Spiel von ihm war. Aber,
aber ich glaube, er ist ein Indikator dafür, dass etwas passiert ist, was eigentlich bisher noch nie passiert ist. Dass Fortuna Düsseldorf sich was überlegt hat und das dann auf dem Platz umgesetzt hat. Weil das war ja, glaube ich, einfach der Plan. Man hat halt mit Appelkamp und Zimmermann da vielleicht auch die Rechtszeit halt auch was binden und eben links Pettersson, wo man immer verlagern kann, den man schicken kann. Und das geht wunderbar auf.
Ja. Ja. Und was auch, also diese Chancen von Karlsruhe am Anfang waren ja eben mit so Steckpässen und flach in den 16er irgendwie reingespielt. Und das hat man ja dann komplett verhindert und Karlsruhe musste sich komplett immer auf Flanken beschränken. Und da muss man einfach sagen, sind mit Hoffmann und dann so die Innenverteidiger, aber natürlich auch die Außenverteidiger waren da immer sehr auf Zack. Also auch das hat funktioniert. Gefährlich für Fortuna ist es ja wirklich nur ganz am Anfang geworden, weil die gemeinen Karlsruher dann doch flach gespielt haben, statt die Flanken.
Das war nicht abgesprochen. Ja. Wisst ihr, wie viele Flanken Karlsruhe geschlagen hat?
Nein.
Das werden einige gewesen sein.
45. Ich meine, da ist natürlich diese Endphase,
die
Handball gemacht haben, ja, auch ganz relevant, aber.
Ja. Und dann kommt eigentlich die Szene, wo das Spiel durch sein kann.
In der Schinter Appelkamp endlich sein erstes Profitor erzielt.
Ja, aber dann doch nicht erzielt, weil Kenan Karaman sich noch weiterhin für die türkische Nationalmannschaft bewerben will.
Also das muss ich mal hervorheben, der Ballgewinn von Pettersson an der eigenen Eckfahne, richtig stark, leitet dann nochmal auf Pripp weiter, der das halt auch super vorbereitet, ja. Und dann ist halt Karaman vorne alleine durch, rechts, kann rechts irgendwie auf Appelkamp legen. Ich glaube, Mirko, du hast ja leider nicht so viel jetzt irgendwie von dem Spiel sehen können oder kaum was, aber die Szene wurde einem wahrscheinlich auch in der Halbzeit des Osnabrück-Spiels nochmal kurz
eingespielt. Die Szene wurde tatsächlich eingeblendet, da habe ich mich dann auch umso mehr auf den Podcast gefreut, aber muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, dass ich mich dann doch fürs VfL-Spiel entschieden habe und das dann heute geschaut habe.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, auch wenn die Wortwahl vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber mein Vater ist auch immer sehr emotional. Ich bekam direkt zur Halbzeitpause eine SMS, in dem stand: Karaman, was für ein Arschloch.
Also Uwe Rösler hat das ja ein bisschen auf Nachfrage nach der Partie dann auf Nachfrage ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt so, jeder Stürmer braucht Egoismus. Ich bin auch Stürmer gewesen. Man braucht diesen gesunden Egoismus und alles Weitere klären wir dann irgendwie intern.
Nach einem Sieg kann man das ja auch ganz
genau, nach einem Sieg geht das dann.
Zu sagen, ja.
Ja, ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen relativieren. Er hätte es anders machen dürfen, können, sollen.
Ja.
Aber ich war halt auch, weil da direkt danach gab es noch so eine Halbchance von Karlsruhe. Und da hatte ich ja schon, natürlich, ja, das war ja so klar, dass die jetzt 1-1 machen auf den Lippen. Dann war halt auch Halbzeit. Aber so ein bisschen emotional und verdammt nochmal, warum kann man jetzt hier nicht einfach entspannt den Tee trinken? Ein Gedanke, den man niemals denken und ausdrücken sollte bei Fortuna Düsseldorf, was die zweite Halbzeit auch nochmal bringen.
Ja, und vor allem, man wusste ja auch, man hatte noch keinen Elfmeter gegen sich bekommen. Also
es standen immer noch 11 Spieler auf dem Platz.
Und so beginnt dann auch die zweite Hälfte mit einer Dreifachchance, in der sich Kastenmeier dreifach auszeichnen kann, KSC. Dieser Weitschuss, ich weiß gar nicht, wer vom KSC da abgedrückt hat und den Kastenmeier dann schon hält und dann noch direkt zweimal gegen den prima stehenden Greuß von Karlsruhe rettet. Wahnsinn. Also,
Wahnsinn. Darf ich da mal eine kritische Kastenmeier-Frage stellen? Ja. Ich meine, das sieht ein bisschen spektakulär aus, aber ist es nicht eigentlich ein Fehler, wie er den Ball abwehrt? Muss er den nicht
ersten, meinst du?
Ja, den ersten.
Ich habe den Ball auch immer noch nicht ganz verstanden, was da eigentlich passiert. So,
also, also Kastenmeier hebt halt quasi den Arm und der Ball kommt geht gegen diesen Arm und klatscht dann nach vorne. Deshalb sah es auch so ein bisschen so aus, als ob er gegen die Latte gegangen wäre. Aber Kastenmeier hat halt quasi nur den Arm hingehalten, steif, und hat dem Ball keine Richtung mitgegeben. Man hätte ja auch denken können, dass er manchmal, ne, versucht der Torwart mit der Hand auch eine Richtung so quasi übers Tor zu heben oder in die Seite zu heben, sondern Kastenmeier hält quasi die Hand hin, der Ball klatscht ab und dann entstehen diese zwei Nachschussmöglichkeiten für Karlsruhe.
Also ich glaube, ich würde ihn da eher freisprechen,
ja, weil ich auch.
Du hast schon recht, so, es wäre natürlich optimal, wenn er den irgendwie noch so leicht zur Seite ablenken können würde, aber der Karlsruhe nimmt den Ball halt aus, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 bis 15 Metern, ja 15 Metern wahrscheinlich, trifft den Ball halt mehr oder weniger voll, der geht genau auf den Winkel irgendwie zu, also den habe ich auch ehrlich gesagt schon drin gesehen.
Ja.
Nee, also bei mir war es ja anders.
Ich bin auch damit d'accord.
Was er abgezogen hat, habe ich erst gedacht, ja, komm. So, das sind halt so die Dinger, die dann halt aus der zweiten Reihe Volley versuchen und da wird ja nie was draus. Deswegen dann doch etwas überraschend, wie der dann kam.
Ja, und direkt danach noch eine Chance für Karlsruhe. Also da ging schon gut los, ne? Eine schwach abgewehrte Ecke und da ist der Karlsruher Fröder, heißt er, glaube ich, ein bisschen überrascht. Ansonsten kann da auch der Ausgleich fallen. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das jetzt ein Strohfeuer ist, was es dann zum Glück ja auch war.
Zu Recht. Das muss man auch mal positiv sagen.
Genau.
Fortuna hat das Spiel schnell wieder beruhigt bekommen.
Genau, ganz genau.
Viel, diese zweiten Bälle, die in den letzten Wochen immer beim Gegner waren, waren auf einmal bei der Fortuna. Also da gibt es so eine Szene, wo Appelkamp den Ball verlagern will. Das klappt dann überhaupt nicht. Dann ist erstmal wieder ein Ballverlust, aber sofort ist der Ball auch wieder bei der Fortuna. Sehr gut. Und dann kommt der große Auftritt von Arjen Petersen.
Ja, ich hatte vorher, also gut, es gab noch ein paar Szenen, wo dann doch wieder ganz vorne die Bälle nicht, also auch von Karaman unsauber gespielt waren.
Ja, habe ich ja auch
so stehen. Und ich meine, ich weiß ja nicht, wie hoch Fortuna führen muss, damit man sich entspannt, aber also so richtig entspannt war ich da auf jeden Fall noch nicht. Aber es war dann trotzdem, genau, du hast recht, die ganzen zweiten Bälle sind bei Fortuna gelandet und das war irgendwie...
Ja, insgesamt...
Also die hatten viel Kontrolle, ja.
Insgesamt, das Mittelfeld hat super funktioniert, auch die Abwehrkette stand gut, aber trotzdem, weil tatsächlich ja dann bei den ungenauen Kontern oft auch ein schlampiger Pass von Karaman dabei war und der Szene aus der ersten Halbzeit habe ich eigentlich gedacht in dem Moment, man könnte ihn eigentlich jetzt mal runternehmen. Wie habt ihr das gesehen? Hat er da noch ziemlich... Hat er durchgespielt? Ich weiß gerade. Nee, aber auf jeden Fall noch ziemlich lang gespielt. Ja.
Ja, bis zur 80. noch gespielt.
Ich hatte ja noch einen Kovnatski auf der Bank. Also.
Ja, dann kommt aber Arjen Peterson.
Ja.
Wenn man das sagen?
Nee, ich glaube, das ist jetzt auch schwierig. Das muss man sehen. Wer kann das denn in schönsten Tönen mal kurz beschreiben, was er da macht? Also er macht im Prinzip den Eiern-Robben-Signature-Move, ne?
Von der anderen Seite, ja.
Ja, von der anderen Seite und im Strafraum, also ja nicht an der Strafraumkante.
Und was ich irgendwie auch so schön dabei finde und deswegen sich wirklich auch ein bisschen, glaube ich, so dieser Vergleich mit Arjen Robben halt anbietet, dass man einfach genau weiß, was passieren wird. Also man weiß halt 2 Sekunden vorher, was passieren wird und der Abwehrspieler weiß es auch und es klappt halt trotzdem. So. Also das fand ich sehr schön.
Ja, aber er hat auch ein bisschen mehr Platz, ne? Also das ist klar, Karaman verlagert dann auf Petersson und dann ist da halt nur einer, der ein bisschen weit von Petersson weg ist und der Verteidiger, der noch dazukommt, kommt einfach zu spät. Und dann hat Petersen das schon ins lange Eck gesetzt.
Fantastische Schusstechnik. Der wollte den genau da hinschießen und macht das auch. Das hat man auch nicht so häufig gesehen in den letzten Spielen.
Das hat man bei Petersen auch in der ersten Halbzeit schon gesehen, dass er das nicht immer macht. Aber das nur noch mal so hinterhergeschoben. Aber ja, sehr schön. Und es geht ja direkt weiter. Dann kommt Karaman. zu einer weiteren 100%.
Ja. Ja.
Ja, auch nach einer super Vorarbeit von Peterson übrigens.
Ja.
Ja. Ja, und dann geht es so ein bisschen los, dass dann ja die Fortuna fast im Minutentakt irgendwelche 100%igen Chancen versiebt und ja, Karaman macht dann da den Anfang.
Es sind halt immer diese Einzelnen, also es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie oft eigentlich vor dem Fortuna-Spieler nur noch der Torwart stand.
Ja, der hat wirklich auch heute ein grandioses Spiel gemacht.
Unfassbar.
Ist ja übrigens auch mit mal bei Osnabrück gewesen, muss man an dieser Stelle sagen.
Ah, er ist geformt. Und war der damals schon gut.
Also auch durch die große, bekannte Osnabrücker Torwartschule gegangen unter Rolf Meier. Deswegen, klar, sehr gut.
War der auch in Osnabrück gut?
Ja, der war auch da gut.
Ja, und das zeigt dann ja auf jeden Fall auch schon wieder kurz danach, als dann Shinta Appelkamp komplett allein vor ihm auftaucht, nachdem Ruven Hennings auch stark vorbereitet hat. Shinta dann noch jemanden noch einen Gegenspieler aussteigen lässt und dann ein weiteres Mal in diesem Spiel ganz, ganz kurz vor seinem ersten Profitor steht. Aber ja, wieder eine super starke Parade und es bleibt halt weiter beim
2:0.
Und man kann sich halt weiter irgendwie nicht so wirklich entspannen und ja, dann kurz danach schwenkt dann halt die Kamera zur Auslinie und man zuckt halt nochmal ein weiteres Mal zusammen und man entspannt sich noch weniger, weil es werden Zimmer und Thomas Fledel eingewechselt und mit Peterson und Shinta Appelkamp halt auf jeden Fall auch zwei Spieler rausgenommen, die wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht haben, vielleicht sogar auch beide jeweils ihr stärkstes Spiel bisher im Fortuna-Dress. Und ja, schon kurz danach kommt es dann zu dem Moment, auf den man eigentlich hätte erwarten müssen, nämlich die Fortuna versucht, wie bisher eigentlich fast jedes Mal diese Saison und auf jeden Fall jedes Mal in den Auswärtsspielen, sich halt irgendwie einen Stock zwischen die Beine zu werfen. Auch vielleicht unter, können wir ja noch diskutieren, das machen wir ja auch mittlerweile fast jede Woche hier.
Elfmeterscheidung, Entscheidung diskutieren.
Ja. Freuen wir uns alle schon wieder wahnsinnig drauf und dann können wir auch mal direkt loslegen. Es fliegt halt diese Freischussflanke rein. Kastenmeier verschätzt sich. Der Karlsruher Hoffmann, glaube ich, ist das, kommt zum Kopfball. Der Ball kullert dann irgendwie so ganz knapp am Tor vorbei, wo ich auch schon dachte, dass der irgendwie drin wäre. Kastenmeier will dann halt den Abstoß ausführen. Oder die Ecke, ich glaube, es sollte sogar Ecke geben, genau. Es soll die Ecke ausgeführt werden. Und ja, der VAR meldet sich, es wird überprüft, man weiß erst gar nicht so richtig, worum es geht. Und letztendlich wird dann der Schiedsrichter, nachdem er sich das nochmal angeschaut hat, auf Elfmeter entscheiden.
Ich wollte nur mal kurz einwerfen, dass der Kopfball vom Karlsruher Gordon kam. Ich merke mir immer gerne Spielernamen von Spielern, die älter sind als ich.
Ah ja, okay. Alles
klar. Der hat ja auch gefoult.
Danke.
Also. Wie hast du denn die Szene gesehen? War das für dich ein Elfmeter?
Boah. Ey, jede Woche dieselbe Frage. kann man schon geben. Ist nicht mehr im 5-Meter-Raum, ne?
Ja. Also ich habe in den ersten Moment, als ich die Szene sah, und der dann entschied, okay, ich gucke mir das an, habe ich gedacht, okay, wenn er sich das anguckt, wenn er das so sieht, dann wird er einfach nicht den Mut haben, die richtige Entscheidung zu treffen, das heißt, dass es kein Elfmeter war. es ist halt ein bisschen, ich finde auch, man kann den halt geben, aber ich finde halt, das ist halt wieder so eine Kann- und keine Muss-Entscheidung.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt,
aber so, genau.
Man kann den geben.
Und was kann man da zur Entlastung von Kastenmeier anführen, also außer dass er natürlich, wenn er rauskommt, den Ball haben muss und es sein Fehler ist eigentlich, dass es überhaupt so gefährlich werden konnte. Er nimmt halt die Fäuste halt auch runter, in dem Moment, wo er dann auf Gordon trifft und trifft Gordon an der Schulter. Ich weiß, der Ball ist noch im Spiel, aber der Ball ist halt weg.
Ja.
Ich weiß, es ist halt in der Regelauslegung, solange der Ball eben noch im Spiel ist und so weiter und so fort, okay. Aber ich finde, das kann man, wenn man sagt, das ist ein Kann-Elfmeter, kein Muss-Elfmeter, kann man das zur Entlastung des Torwarts hinzuziehen.
Ja, das, also was ich problematischer finde,
ja.
dass er sich überhaupt so verschätzt. Also ich fand dieses Foul, diesen Elfmeter, mehr oder weniger lächerlich auch. Also ich verstehe es schon und so, es kotzt mich einfach an. Aber das Problem ist ja viel eher, ich meine, dass diese, was ist das, Freistoßflanke, ne? Diese Freistoßflanke ja relativ weit vors Tor kommt und er sich einfach komplett verschätzt. Und das waren halt Sachen, das war auch das zweite Mal schon im Spiel, dass er bei so einem hohen Ball sich verschätzt hat. Und das waren Sachen, die er anfangs, als er neu reingeworfen wurde in der Bundesliga, da hatte er Probleme mit Strafraumbeherrschung. So. Und das hatte man jetzt länger nicht mehr gesehen. Also ich habe das Gefühl gehabt, der hat das sehr gut unter Kontrolle gebracht und so. Und das finde ich eigentlich etwas Besorgniserregendere oder beziehungsweise das kann man ihm mehr vorwerfen.
Aber ich würde das jetzt hier nicht pathologisieren. Also ich glaube, das kann halt einfach mal einem Torwart passieren. Also nur weil er das halt in der ersten Liga auch hatte, das Problem, muss man das jetzt, also ja, und ja, es ist ein Fehler, aber da wäre
jetzt den Besten.
Ich sag mal so, man könnte jetzt sagen, lass ihm für das nächste Spiel die Chance geben, da wieder zu zeigen, was er kann. Aber nein, das nächste Spiel wird halt Carsten Meyer nicht im Tor stehen, weil nach dem Elfmeter, der reingeht, es steht 2-1, knüppelt Carsten Meyer, der gerade die gelbe Karte für dieses Foul gesehen hat, um quasi das Fortuna-Bingo für Auswärtsspiele voll zu machen. den Ball weg und bekommt dafür fürs Ball wegschlagen ohne Zweifel korrekt die gelbe Karte. Das ist die zweite gelbe Karte, es ist gelb-rot. Und André Hoffmann schnappt ihn sich dann, und das hört man auf dieser The Zone-Zusammenfassung sehr gut, und schreit ihn an. Also er packt ihn wirklich am Schlawittchen und schreit ihn an. Er sagt entweder, ich hab's dir vorher gesagt, oder er sagt, ich hab's dir beim letzten Mal gesagt. und Kastenmeier trollt sich dann, aber Hoffmann ist kurz davor, eine Körperverletzung zu begehen, weil wir alle gedacht haben, das kann einfach nicht sein. Das ist schon wieder passiert. Ein dämlicher Platzverweis nach einem halbwegs unglücklichen, dämlichen Elfmeter.
Ja. Autsch. Ja, ich glaube, dann so holt dann Hoffmann da auch noch weg quasi, damit er eben diese Tätigkeit nicht begeht, diese Körperverletzung.
Ja, und Kastenmeier geht halt einfach und weiß, dass es gerade einfach scheiße war. Und er sitzt dann ja auch wie ein begossener Pudel auf der Tribüne und rastet dann aus, als der Abpfiff kommt, aber da sind wir ja noch lange nicht.
Ja, trotz allem, da muss einfach, also sowas darf halt sich nicht weiterhin häufen. Das haben wir jetzt so oft in der, also so Unbeherrschtheiten, die dann zur zweiten gelben Karte führen. Ich weiß nicht, was für einen Trainer man dafür einstellt, aber da muss was gegen getan werden. Also ich meine, bei dem Elfmeter, da waren wir jetzt auch gar nicht bei der Diskussion, ob es eine klare Fehlentscheidung wäre, wenn das kein Elfmeter gepfiffen wird und ob der VAR da reinkommt, aber ich habe auch echt keinen Bock mehr drauf. Aber diese gelbe Karte, die macht es ja dann eigentlich unnötig spannend. Ich glaube,
das könnte man dann.
Ansonsten wäre das locker zu Ende gegangen, zu Elft.
Und das könnte man dann ja jetzt durchaus mittlerweile mal pathologisieren. Also diese Platzverweise und diese gelben Karten für Ball wegtreten, schlagen, für meckern und so. Waren, glaube ich, auch viele übertriebene Platzverweise bei, oder zumindest einige, so Zimmermann zum Beispiel. Aber wenn man in jedem Spiel um so einen Platzverweis bettelt, in jedem Auswärtsspiel zumindest, das ist ja schon auch ein Problem. Also das kann ja nicht nur an schlechten Schiedsrichtern liegen.
Schiedsrichter
fand ich zum Beispiel auch gut heute.
Ja. Ich glaube, deswegen rastet Hoffmann ja auch so aus. Also normalerweise, wenn sowas passiert, dann siehst du ja nicht, dass ein Mitspieler zu dem betroffenen Spieler geht und den halt so angeht. Aber ich glaube, weil die sich vorgenommen haben, steht quasi an der Ausgangstür an der Kabine.
Kein
dummen Scheiß. Ja, das ist unser Vorsatz. Die könnten T-Shirts am besten den Leuten in die Winterpause mitgeben zu Weihnachten, wo draufsteht, bau keinen Scheiß mehr. Ja, als Vorsatz. Und deswegen ist Hoffmann halt so unfassbar pissig, weil das nochmal passiert. Und das zeigt ja eben, dass die Mannschaft halt darum weiß und wäre ja auch komisch, wenn nicht.
Ja, ist auf jeden Fall einfach zu hoffen, dass das jetzt wirklich mal einfach abgestellt wird. Also diese Zahlen, wenn man das sich einfach nochmal durchliest, also jetzt gar nicht die absoluten Zahlen, ich glaube 7 Elfmeter hat man jetzt mittlerweile gegen sich bekommen, aber auf jeden Fall 6 in den 6 Auswärtsspielen und 5 Platzverweise, das ist einfach lächerlich. Also das kannst du keinem anbieten. So, und ja, ich glaube, wir sollten aber trotzdem jetzt bei aller Empörung vielleicht dann in dem Augenblick nicht vergessen, dass dann in dem Augenblick für Ruben Hennings Raphael Wolf eingewechselt wird, der halt nach seiner unglaublich schweren Nervenerkrankung das erste Mal wieder auf dem Platz steht. Erster Pflichtspieleinsatz seit August 2018. So, und ja, werden wir ja sicher vielleicht auch nochmal später dazu kommen, dass er seine Sache auf jeden Fall ziemlich gut gemacht hat in den paar Minuten, wie es halt ging. Aber war auf jeden Fall irgendwie auch dann, ja, in diesem Ärger, den man da empfunden hat, dann vielleicht irgendwie dann noch, ja, ganz, ganz schön zu sehen.
Das stimmt natürlich. Ja, und dann geht's weiter. Tim, du hattest das schon angesprochen, dass du, genau wie ich, schon auch das Gefühl hatte, dass vielleicht Kenan Karaman dann doch irgendwann mal ausgewechselt werden sollte. Und es gab dann noch so eine Szene, also weil ich finde, er hat viele nicht gute Entscheidungen getroffen. Also klar, der kann auch irgendwie einen Ball halten und der hat auch nicht ein katastrophales Spiel gemacht, hat aber dicke Chancen vergeben. Und dann gab es irgendwie in der 78. Minute so eine Szene, wo Karaman halt hinten wieder den Ball irgendwie vertändelt, also das muss man ja auch wieder sagen, die Grundordnung hat ja ganz hervorragend weiter funktioniert bei der Fortuna. Ne? Es hat sich ja im Prinzip, klar, war das dann offensiv nicht mehr so viel, aber Karlsruhe hat es ja trotzdem nicht geschafft, die Fortuna da auseinanderzuziehen und so. Und dann gibt es immer so Entlastungsangriffe und auch gute Entlastungsangriffe und dann verliert Karaman irgendwo den Ball, möchte halt einen Freistoß oder sowas, bekommt ihn nicht. Und bleibt halt liegen, während halt der Karlsruher Angriff läuft. Und ich habe mich so aufgeregt, weil, also ich meine, die waren einer weniger auf dem Platz. Und dann kannst du dir das halt nicht erlauben, an der Eckfahne liegen zu bleiben, weil du halt jetzt gerade nicht einen Freistoß bekommen hast. Ja, und das hat mich halt geärgert. Also weil es einfach so eine Verbindung war aus diesem nicht abspielen zu Shinta Appelkamp und gut, dass du eine Chance vergibst, da kann man jetzt jemanden nicht dafür ihm das ankreiden. Wahrscheinlich wollte er gerne das Tor machen in dem 1 gegen 1 gegen den Torwart und hat es halt nicht gemacht. Aber diese Shinta-Sache und dann eben auch so dieses dann hinten liegen bleiben und so, und das finde ich halt irgendwie, fand ich too much. Fandet ihr das auch?
Nee, also da, ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran. Ich glaube, es gibt immer so Momente, wenn man in ein Fußballspiel schaut, da gibt es immer einzelne Spieler, die einem mehr auffallen und wo sich dann plötzlich auch Dinge schwerer bewertet werden. Also mir ist es nämlich nicht aufgefallen. Karaman wäre mir nicht negativ aufgefallen. Ich würde sagen, du hast den halt, also das passiert jedem und mir passiert es auch mit Peterson zum Beispiel, dass man so einen Spieler mal ein bisschen auf den Kicker hat und denkt, komm, Junge, du hast jetzt schon, jetzt musst du wieder einen gut machen quasi, weil du den Fehler gemacht hast, der mir aufgefallen ist. Und dann siehst du halt, dass er das nicht wieder gut macht aus deiner Sicht. Also mir wäre Karaman gar nicht so negativ dann aufgefallen, muss ich sagen. Aber mag auch sein, dass ich da was übersehen habe. Ich will mich da auch nicht auf ihn einschießen.
Ist er mir da später auch nicht mehr. Also tatsächlich nicht. Obwohl ich vorher mich so ein bisschen auf ihn eingeschossen hatte.
Aber trotzdem war der Wechsel gut, weil Kovnatski und Sobotka eben beide genau das gemacht haben, wofür sie gekommen sind. Sobotka hat hinten sich schön reingeworfen in die Abwehrmaßnahmen und Kovnatski hat ein paar Mal für Entlastungsangriffe gesorgt. Einmal sehr, sehr schön, wo dann Herr Pledel das 3-1 nicht macht.
Auch im 1 gegen 1
allein vom Torwart. Auch im 1 gegen 1 gegen den Torwart, der aber in Osnabrück anscheinend das perfekte Training genossen hat, was 1 gegen 1 Situationen angeht. Aber ich finde tatsächlich, hat die Fortuna es auch hier gut gemacht. Es gab diese Kontermöglichkeiten, die man besser ausspielen kann, dass Pledel das dann nicht nutzt. Ja, sowas passiert halt auch gerne mal, gerade in diesem Spiel. Aber eigentlich hat Karlsruhe fast nur mit Flanken operiert. Wir hatten die Zahl eben 45 Flanken, die alle rausgeköpft worden konnten. Die haben natürlich auch dann das Spieler reingeworfen, unter anderem Robin Bormuth, wo ich dachte, ach du Scheiße, Robin Bormuth. Ja. Na klar, Robin Bormuth wird das gleich machen, aber es ist nicht mehr so richtig, richtig gefährlich gewesen. Und das hat die Fortuna, wie ich finde, ganz solide gemacht und dann, also vielleicht wollt ihr da noch mal konkreter was zu sagen, aber es ist so
ein bisschen... Nö, ich finde, es war halt dann so ein bisschen Handball, aber wirklich brenzlig ist es nicht mehr geworden. Und da muss man wirklich sagen, dass man das zu 10 dann so runterspielt, ist schon auch gut.
Ja,
ja aber naja, dass es überhaupt nochmal so eng wird, ist halt dämlich.
Ja, die einzige Sorge, die ich halt hatte, war auch nicht, dass die tatsächlich aus einem guten Angriff, dass Karlsruhe einen guten Angriff macht und ein Tor macht, sondern dass einfach nochmal ein dummer Elfmeter passiert.
Ja, genau. Okay.
Also, da waren halt so viele Strafraumszenen.
Aber danke, Jan, dass du mir nochmal das Wort Elfmeter geliefert hast. Ich wollte das noch irgendwo unterbringen, dass es nicht 7 Elfmeter gegen Fortuna in dieser Saison gab, sondern 9.
Oh, ja, okay. Man kann also, da schon mal leicht den Überblick verlieren, auf jeden Fall.
Alter, wie viel Spiel? Jemine. Ja. In 11 Spielen 9 verursachte Elfmeter, davon sind 8 ein Gegentor gewesen. Ja. Ja, und jetzt kann man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man bisher 18 Gegentore bekommen hat. Das heißt 10 aus dem Spiel und 8 durch Elfmeter.
Ja, ja, die Frage kam ja auch letzte Woche, ob Karlsruhe auch in Elfmeter gut ist und nicht bei anderen Standards, weil das ist ja eigentlich der wichtigste Standard, wenn du gegen Fortuna Düsseldorf spielst.
Ja, und eine andere Frage, die der Sky-Reporter heute aufwarf, ich musste leicht schmunzeln, war, ob die Spielform 10 gegen 11 im Fortuna-Training schon regelmäßig praktiziert wird. Ja.
Das war wirklich auch, hat mir auch gut gefallen, der Einwurf. Das ist auch durchaus ein berechtigter Kommentar gewesen, muss man schon sagen.
Aber
es hat ja trotzdem, genau. Trotzdem hat es ja dann letztendlich gereicht, vielleicht ja auch gerade, weil letzte Woche schon viel 10 gegen 11 trainiert wurde. Und die Fortuna bekommt dann halt wirklich dieses Flankenfestival irgendwie noch sauber durchverteidigt. Und am Ende steht dann halt eben doch die beste Saisonleistung. Man hätte es längst entscheiden können, aber trotzdem hat es an diesem Tag nicht mal die Fortuna selbst geschafft, sich an ein Bein zu stellen. Und ja, so geht dann die Fortuna englische Woche mit einem... mit einem 2-1-Sieg und mit dem Anschluss an die obere Tabellenregion. Und obere Tabellenregion ist ja auf jeden Fall ein ganz gutes Stichwort, weil dann wollen wir hier auch den Mucko mal wieder ein bisschen Stärke einbinden und jetzt hier reinholen und zum VfL Osnabrück befragen, weil gegen den wird die Fortuna am Mittwochabend spielen. Aber bevor wir jetzt auf den VfL Osnabrück kommen, vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage hier zu dir, Moko. Wie bist du denn überhaupt Osnabrück-Fan geworden? Nur so ganz kurz.
Wie das erstmal natürlich schön überhaupt zu hören, dass man von der oberen Tabellenhälfte grüßt. Sehr, sehr ungewohnt als Osnabrücker, dass man ja doch eher leid geprüft. Wie ich Osnabrück-Fan geworden bin. Wahrscheinlich so ein bisschen der klassische Weg, dass ich einfach zum einen in Osnabrück geboren bin. Und zum anderen immer von meinem Vater mit ins Stadion geschleppt wurde. Ja, und dann hat man ja nicht so eine große Wahl. Spätestens dann 2007 mit dem Aufstieg, wo Thomas Reichenberger irgendwie in der letzten Minute das Tor geschossen hat und wir alle auf den Platz gestürmt sind, war es dann, glaube ich, komplett geschehen. Ja, und so bin ich bis heute dabei.
Hat sich da jetzt dieses Jahr bei dir in deinem Fansein irgendwas verändert, so dadurch, durch die Geisterspiele, durch Covid und so weiter? Also ich glaube, bei uns war das ja auch irgendwie auch jeweils immer so ein bisschen verschieden, aber es ist ja schon irgendwie nicht mehr so ganz dasselbe, den Fußball dieses Jahr zu verfolgen, wie es halt vorher war.
Ja, auf jeden Fall hat sich viel verändert. Ich kann das gar nicht so direkt auf den VfL irgendwie beziehen, aber zum einen bin ich natürlich nicht mehr mit euch bei der Fortuna. Zum anderen bin ich generell natürlich nicht im Stadion. Und was ich ganz stark beobachte, dass mich die erste Liga gerade fast gar nicht interessiert und ich jetzt so die Spiele des VfL und die zweite Liga verfolge, mich da auch drauf freue, als kleinen Ausgleich irgendwie zum Pandemiealltag. Aber ja, man wäre auch gerne wieder im Stadion.
Ja.
Ist ja auch einfach eine geile zweite Liga, muss man ja auch mal sagen. Also wären schon coole Spiele gewesen.
Ja, ich meine, es wäre sehr nett gewesen, zusammen nach Osnabrück zu fahren. Komm.
Ja, wir haben tatsächlich auch noch kein Spiel zusammen gesehen, Osnabrück gegen Düsseldorf, oder?
Nee. Nee.
Darf ich mal die Frage stellen, ob Thomas Reichenberger, also ob Ruven Hennings eigentlich der Thomas Reichenberger der 2010er Jahre ist? Ich finde,
Das
der
ist
Name hat gerade was bei mir ausgelöst.
fast schon Gotteslästerung, aber ja.
Irgendwie finde ich die vom Spielertypen sehr ähnlich. Auch so vom Werdegang halt mal bei größeren Vereinen gespielt, aber eigentlich die große Zeit dann bei anderen, eher im unteren Regal, wobei
Ja,
irgendwie, ich weiß
es
es
gibt
nicht.
vielleicht ein paar Parallelen, aber auch so vom Körpertypus ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen.
Okay.
Aber, na, Rufen Hennig ist natürlich schon das richtige Stichwort. Da gibt es natürlich dann auch Parallelen.
Ja.
Bei beiden Vereinen gespielt, da gibt es ja das große Wiedersehen.
Ach,
Wann war
die
der in
Woche
Osnabrück?
des Wiedersehens.
Absolut.
Ich weiß gar
Ja,
nicht
Mirko,
heute.
wie ist das denn eigentlich mit Osnabrück? Wie sind denn da so die letzten Jahre verlaufen? Das ist jetzt ja, glaube ich, das zweite Jahr, das zweite Jahr, dass Osnabrück in der zweiten Liga ist, oder wie ist das?
Ja, ich versuche, da könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang erzählen. Versuche ich mich mal ein bisschen kurz
Genau, nur
zu halten.
kurz.
Also genau, zweites Jahr jetzt in der zweiten Liga. Man hätte es, sagen wir mal, vor 5 Jahren hätte ich es nicht geglaubt, dass wir nochmal in der zweiten Liga spielen. Ich sage, also ungefähr vor 4 Jahren sind wir dann eher in die Viertklassigkeit abgestiegen, haben es dann aber noch verhindern können im letzten Moment. Dann Trainer kam zum VfL mit Daniel Thun, der ja mittlerweile beim HSV-Trainer ist. Und ja, dann hat man einfach mal in der Folgesaison den Aufstieg geschafft, womit auch keiner gerechnet hätte. Man hatte irgendwie keine finanziellen Mittel, man hatte eigentlich nichts, nur Abgänge, ein paar Zugänge, einen neuen Trainer. Und diese ganze Euphorie hat man dann halt mit in die zweite Liga genommen, hat sich da auch gehalten, macht irgendwie vernünftige Arbeit, obwohl man keine Mittel hat. Und ja, es macht irgendwie seit 2, 3 Jahren auf einmal Spaß, VfL Osnabrück-Fan zu sein.
Ja, ich finde es schon irgendwie sehr, sehr spannend zu sehen, dass es jetzt eigentlich gerade so die dritte Saison in Folge ist, wo halt Osnabrück im Vorhinein halt irgendwie eigentlich super wenig zugetraut wird und man jetzt eigentlich das dritte Mal halt komplett überperformt. Was ist denn das Geheimnis? Und jetzt vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf diese Saison schauen, wie schafft es Osnabrück mit diesem relativ unbekannten Personal dann doch halt irgendwie den ganzen Größeren in der Liga bisher ein Bein zu stellen und so viele Punkte einzufahren?
Ja, zum genau einmal muss ich da noch zu sagen, es ist ja überhaupt erstmal krass. Also ich dachte jetzt zumindest ist ja auf, dass dann die Euphorie der ersten Saison vorbei ist und man steigt dann in der zweiten Saison ab. Gerade sieht es da ja nicht unbedingt nach aus, auch wenn es noch passieren kann. Man ist auch wieder in die Saison gestartet. Ich glaube, es sind 12 Spieler gegangen. Ja, es waren 12. Dann Daniel Thun, habe ich gerade schon gesagt, ist zum HSV gegangen. Und unter den 12 Spielern, die gegangen sind, waren ja zum Beispiel auch Marcos Alvarez, der einer der Top-Torjäger der zweiten Liga war. Im letzten Moment ist Moritz Heier gegangen, der ungefähr jede Position spielen konnte und ein absoluter Leistungsträger war. Aber man hat es dann irgendwie wieder geschafft, ohne Geld.
Vor allem
Und
der
das liegt
Trainer ist ja
wahrscheinlich dann
auch
in
gut.
erster Linie an Benjamin Schmedes. Genau, ja, Daniel Thun ist gegangen, da hat man dann, aber das, genau das, Benjamin Schmedes hat da einfach wieder gute Arbeit geleistet, hat ablösefreie Spieler gekauft. Der Weg beim VfL ist halt gerade so ein bisschen, dass man Spieler sucht, die unter ihren Möglichkeiten sind und die beim VfL Osnabrück entwickelt und wieder zu alter Stärke führt. Ich glaube, die zentrale Figur ist da wahrscheinlich Benjamin Schmedes, der auch den ungewöhnlichen Weg gegangen ist, für Daniel Thun Marco Grote zu holen, den vorher keiner kannte. Das war ein Jugendtrainer beim Werder Bremen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren, muss man sagen. Also ein mutiger Weg mit einem Konzept. Und jetzt ist gerade eine ganz große Baustelle, dass man halt versucht, mit Benjamin Schmedes zu verlängern, der bis 2021 einen Vertrag hat. Und da sind natürlich viele hinterher. Ja, da hat man schon etwas Sorge.
Der ist der Manager quasi, der Sportdirektor.
Der Sportdirektor, genau. Der soll jetzt nochmal da wird jetzt mit allen Mitteln versucht, den zu halten. Der soll jetzt nochmal so eine etwas höhere Funktion bekommen. Das nennt man dann irgendwie Leiter Sport.
Ja, da
Aber
kann
das.
man noch einen Vorstandsposten für schaffen. Da kann man sich in Düsseldorf mal Expertise holen, wie man den Vorstand vergrößert.
Ja, genau.
Möglichst breit aufstellen.
Möglichst breit aufstellen.
Ja, vielleicht noch
Sportvorstand,
eine.
Fußballvorstand, ich weiß nicht
Ja,
was. Vice President
so
of
versucht
Football
man ihn da
Operations.
jetzt, so versucht man ihn da jetzt quasi noch zu halten und das wäre schon ganz wichtig. Aber vielleicht, um das nochmal so zu unterstreichen, wie wichtig er eigentlich ist, man hat dann zum Beispiel so jemanden geholt wie Kerk, von Nürnberg, der da immer verletzungsgeplagt war. Jetzt hat er, glaube ich, schon 11 Scorerpunkte, damit der viertbeste der Liga.
Wow.
Das ist dann eben so eine Geschichte, okay, das war bei Nürnberg, hat nicht mehr funktioniert. Zurückgegangen. Ich meine, der hat Erstliga-Erfahrung. Früher hätte ich gar nicht von so einem Namen geträumt. Was da so für Leute rumgelaufen sind vor 3 Jahren, will man gar nicht aufzählen. Das macht schon Bock.
Und du, was ist so ein bisschen, du hast ja vom Spielsystem, das Marco Grote spielen lässt, berichtet. Und was ist so die Spielidee, wenn du das, kann man das auf einen Nenner bringen? Oder?
Ja, doch, das kann man ziemlich gut. Ich würde sagen, nicht unfassbar anders als unter Daniel Thun, aber was ich ganz schön finde, nochmal offensiver. Also es geht wirklich darum, mitzuspielen, anzugreifen und deswegen macht es halt auch so Spaß, die Spiele zu gucken. Es geht wirklich darum, zu gewinnen. mit allen Mitteln. Das kann ich nochmal ganz gut. Das ist bei uns dann etwas weniger gut geglückt als bei euch jetzt heute gegen Karlsruhe. Letzte Woche haben wir da gegen die gespielt und dann stand es halt irgendwann unnötigerweise 1-1. Osnabrück hat wieder alles nach vorne geworfen und hat dann eine riesige Chance gehabt. Im Gegenzug hat Karlsruhe dann den Siegtreffer gemacht und ja, man kann sich 2-3 Tage geärgert, aber am Ende fand ich es dann wieder auch gut, dass man versucht halt die Spiele zu gewinnen und nicht da halt Punkte mitzunehmen, aufbiegen und brechen oder zu mauern, sondern ja, immer nach vorne zu spielen. Das ist, glaube ich, so die Hauptidee.
Und kann man irgendwie sagen, dass es da in diesem Spielsystem, in dieser Spielweise, dass es da bestimmte Schlüsselspieler gibt, auf die es besonders ankommt, irgendwie, die vielleicht wie so eine Art verlängerter Arm sind oder ohne die die Spielweise gerade irgendwie nicht so wirklich denkbar wäre? Weil ich, wenn ich jetzt an Osnabrück denke, ja, für mich ist es natürlich eher so eine Elf der Namenlosen als Uninformierter, der den Verein nicht so eng verfolgt.
Ja, das verstehe ich, aber wahrscheinlich wird der jetzt zumindest Kerk was sagen. Mhm. Ich würde sagen, das ist im Moment schon die zentrale Figur, auch wenn die einzelnen Spieler immer betonen, dass eben das Team quasi so der große Held ist. Und sonst, du hast gerade gesagt, verlängerter Arm, das ist ganz interessant, wenn man die Spiele jetzt ohne Zuschauer beobachtet. Der verlängerte Arm vom Trainer ist dann auf jeden Fall Kühn, der Torwart, der wirklich 90 Minuten fast auf nervige Art und Weise da über den Platz schreit. Der auch für Fußballromantiker so eine ganz schöne Geschichte hat, dass der dann auch über den VfL Osnabrück nochmal in die zweite Liga gekommen ist, obwohl er eigentlich so fünftklassig, viertklassig gespielt hat. Und das war dann auch wieder so eine der Entdeckungen. Also der und ist so ein bisschen der kommunikative Arm vom Trainer. Sonst Kerk auf jeden Fall, Schlüsselspieler, 11 Scorerpunkte, hatte ich schon gesagt. Und dann muss natürlich, weil das machen ja gerade alle Sky-Kommentatoren, muss noch ganz kurz gesagt werden, dass wir jetzt auch einen Leihspieler von Barcelona haben. Reis, Ludovic Reis. Und der hat eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen. Also, dass wir solche Dinge mal beim VfL Osnabrück haben,
wie ist er denn in Osnabrück gelandet?
Ja, sind natürlich die Geschicke von Benjamin Schmiedes. Also, der ist Niederländer. Ich glaube, da gibt es ganz gute Verbindungen zwischen Schmiedes.
Ja. Und der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz im Tor ist nicht zufällig unter der Woche gesperrt.
Nein. Aber ich hoffe ehrlich gesagt schon, dass jetzt der nächste Elfer dann kommt.
Ja, bei Heimspielen ist das ein bisschen weniger wahrscheinlich zumindest.
Aber das war jetzt für mich nochmal ganz interessant, in dem Podcast eure Perspektive zu hören, weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie kann Fortuna Siebter sein, aber ein Torverhältnis haben -5. Damit müssten die eigentlich auf Platz 14 sein, wenn man das jetzt mal rein am Torverhältnis misst. Aber das erklärt sich natürlich dann ein bisschen durch die ganzen Elfmeter.
Ja, vor allem, also wir haben jetzt vorhin ganz viele Sachen besprochen, die halt sehr gut geklappt haben. Auch, also wir hätten auch noch mehr darüber sprechen können, glaube ich, über Passwege und Abschlüsse und schon allein der Fakt, dass zumindest Who Scored angibt, dass 100% der Abschlüsse von Fortuna Düsseldorf aus dem Strafraum passiert sind. Ich weiß nicht, wie genau, aber 100%, also so. Das sind natürlich Sachen, die haben wir jetzt das erste Mal diese Saison erzählen können. Also, ja, okay. Also von daher, also wir hoffen natürlich, dass das dass das jetzt der Schritt ist in der Entwicklung. Aber es ist vor allem auch so zustande gekommen, dass Fortuna einfach unheimlich schlecht gespielt hat und keine vernünftigen Abschlusssituationen hergestellt hat.
Und man deshalb auch in dieser Saison noch auf das, was Osnabrück heute ich weiß nicht zum wievielten Mal geschafft hat, wartet. Nämlich ein Sieg mit 2 Toren Vorsprung, wo man in der letzten Minute nicht noch denken muss, vielleicht passiert da noch was. Das gab es in dieser Saison noch nicht.
Aber wie schafft man das denn gegen Osnabrück? Das würde mich ja jetzt interessieren. Also so ein bisschen, was du aus Karlsruhe berichtest, wirkt es so, wenn man sich gegen Osnabrück hinten reinstellt, dann kriegt man Kontersituationen, weil die hoch stehen und dann müssen diese sitzen.
Genau,
oder das ist das ein bisschen zu plump?
Das ist natürlich sehr reduziert, aber im Kern glaube ich schon richtig. Ich finde, das ist eigentlich auch das ganz Spannende an dem Spiel Mittwoch. Man wird, also Fortuna ist schon ja irgendwie der Favorit. Aber das ist halt die Frage, eigentlich müsste man wahrscheinlich trotzdem theoretisch Osnabrück den Ball geben. Ich bin gespannt, wie das sich dann so ein bisschen verteilt von der Ballbesitzstatistik. Ich kann das Spiel jetzt im Vorhinein noch nicht so richtig lesen. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Was?
Ja, ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil ja auch vor dem Karlsruhe-Spiel Rösler gesagt hat, dass er halt unbedingt mit viel Ballbesitz agieren wollte und Karlsruhe quasi dominieren wollte. Und dann ist ja eigentlich eher das Gegenteil passiert, nämlich Fortuna hat abgewartet und sich immer wieder schnell nach vorne kombiniert.
Wobei die auch früh in Führung lagen.
Ja, klar, aber meinst du, damit konnte er natürlich nicht rechnen?
Ja, natürlich nicht. Die lagen früh in Führung und waren zu 11. Also das ist
guter Punkt, gebe ich zu. Aber ja, auf jeden Fall würde ich halt auch davon ausgehen, dass man ja wahrscheinlich bei der Fortuna einfach versuchen wird, relativ ähnlich zu agieren wie heute. Und dass er personell irgendwie jetzt in dieser englischen Woche relativ viel durchwechseln will, würde ich auch bei den, gerade dadurch, dass er auch so früh gewechselt hat, also auch Leistungsträger, also die heute besonders stark waren, wie Appelkamp und Peterson rausgenommen hat, davon ausgehen, dass es da auch so ein bisschen um so Belastungssteuerung in dieser englischen Woche ging und dass er wahrscheinlich ja dann doch mit einer relativ ähnlichen Elf halt auflaufen wird, auch wieder in diesem 4-4-2 wahrscheinlich agieren wird. Was ist denn die Formation, in der sich Osnabrück normalerweise aufstellt, Mirkum?
Also Osnabrück variiert eigentlich in 2 Systemen, würde ich sagen, die aber beide auch einigermaßen ähnlich sind. Zum einen, also heute war es zum Beispiel auch ein 4-4-2, aber eher mit dieser klassischen Werder-Raute und sonst mit dem 4-2-3-1. Das sind so die beiden Optionen. Aber was, glaube ich, also wenn der Gegner den Ball hat, verteidigt Osnabrück ziemlich gut. Das ist eigentlich auch eine Stärke von Osnabrück, dass sie relativ wenig zulassen. Bei so Umschaltsituationen würde ich sagen, sehr anfällig, weil durch die offensive Spielweise einfach, also die Außenverteidiger sind schon zum Teil extrem offensiv. Das könnten halt so Situationen sein, die für Fortuna dann interessant sind, wenn Osnabrück den Ball verliert in der Hälfte von Fortuna und dann irgendwie das Umschaltspiel gut klappt. Das sind so Angriffspunkte beim VfL, würde ich sagen. Ansonsten, wenn der Gegner langsam aufbaut, ist die Innenverteidigung mit Beermann, der lange bei Heidenheim gespielt hat, eigentlich bombenfest, muss man sagen. Bisschen aus der Reihe fällt vielleicht das gegen Nürnberg, glaube ich, 4 Gegentore. Sonst war es immer eine sehr gute, konstante Leistung.
Wie kommt man in den 16er rein, wenn man als Osnabrück eher mit hoch oder eher flach?
Wir jetzt quasi bei euch oder andersrum? Mhm.
Nee, wie Osnabrück in den 16er kommt, in der Abschlusssituation.
Genau. Ja, in erster Linie durch Standards, würde ich sagen.
Aha.
Also eigentlich haben wir immer einen Stürmer. Früher war das Alvarez, der ist jetzt weg. Die Rolle hat aber Ihorst ganz gut übernommen. Das ist eine junge Leihgabe von Bremen. Der macht den Ball gut fest und lässt sich fallen. Der ist aber heute angeschlagen ausgewechselt worden. Das könnte natürlich irgendwie ein Faktor sein. Ja, und ansonsten mit den Freistoßspezialisten gibt es da zu Genüge, vor allem Kerk. Der hat, glaube ich, auch ungefähr, also ich weiß nicht, ob es dann wirklich das Tor des Monats geworden ist, aber der hat da letztens wieder ein Freistoßtor gemacht. Das kann man sich schon angucken. Aber auch Wolze, der Linksverteidiger, kann durchaus aus der Ferne schießen. Dann Beermann und Trapp, die beiden Innenverteidiger, absolut. Also schon wirklich eine Waffe.
Gut. Das klingt erstmal machbar, oder?
Ja.
Warte mal ab.
Naja. Luftwoheit.
Wie ist denn eure Luftwoheit?
Ziemlich gut. Also,
ja.
Okay, dann ja.
Also im 16er würde ich sagen. Deshalb kam auch die Frage. Fies wird es, wenn man flach und schnell ins Fortuna Drittel kommt ins letzte, dann wird es gefährlich.
Ich traue es mich ja fast gar nicht zu sagen, weil das ist so ungewohnt, aber tatsächlich kann Osnabrück das auch. Also das ist das erste Mal, dass sie ein großes Repertoire haben. Heute zum Beispiel sehr spielerisch gelöst, mit schnellen Ballwechseln durch die Mitte. Auch wieder ein schönes Tor gemacht. Da sind dann auch technisch einfach sehr starke Spieler. Hier dann Reis, der von Barcelona, was der zum Teil mit dem Ball macht, sehr ungewohnt. Amenido technisch stark, Kerk technisch stark. Also das ist auch auf jeden Fall eine Option. Okay. Ohne euch da jetzt zu viel Angst zu machen.
Nö. Ich glaube, weil dein Einstieg mit, dass du gespannt bist auf dieses Spiel am Mittwoch, weil es ja in Düsseldorf stattfindet und die Fortuna theoretisch auch mitspielen möchte, im besten
Fall. Ja, die Fortuna wird ja schon wahrscheinlich irgendwie spielbestimmend agieren. Das könnte man ja schon wahrscheinlich vermuten.
Ja.
Was für eine verhaltene Reaktion.
Aber bemerkenswert ist ja nochmal, dass das Spiel in Düsseldorf stattfindet und in der Auswärtstabelle der zweiten Bundesliga VfL Osnabrück den zweiten Platz belegt. Das ist das Geheimnis, dass es auswärts besser klappt als zu Hause.
Düsseldorf darf ja Heimtabelle, glaube ich, Erster, ja, oder so. Ja,
Zweiter. Also, zweiter, ja. Auch. Aber nur, weil Heidenheim ein Spiel mehr hat. Also ist ja da, in dem Sinne ist es ja auch der absolute Kracher. Zweiter der Heimtabelle gegen Zweiter der Auswärtstabelle. Aber gibt es da irgendeinen Grund dafür?
Ich glaube, das müsste man irgendwie sich was aus den Fingern ziehen. Ich würde sagen, wenn ich einen Grund angeben müsste, dass Osnabrück ganz traurig ist, dass die legendäre Bremer Brücke zu Hause halt keine Fans hat. Dann macht doch nicht so viel Spaß. Eigentlich ist Osnabrück ja als heimstarke Mannschaft bekannt. Diese Saison ist es irgendwie, ja, so ein bisschen egal, wo man spielt, glaube ich.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, was setzen wir denn dagegen? Wie würdet ihr spielen lassen?
So wie heute? Change a winning team, ja. Also ich glaube so, gerade, dass...
Also klar, Wolf wird spielen, ne?
Ja, Wolf wird spielen. Aber ich finde auch gerade, was Mirko sagt, mit den hochstehenden Außenspielern, dass wenn du Petersen einsetzen kannst, so gut wie das geklappt hat mit den schnellen Ballwechseln, dann Seitenwechseln, dann kann das eine Waffe sein. Und ich glaube, es wirkte, also das war ja heute, also was willst du denn da verändern? Du machst das beste Spiel der Saison. Da sollte man jetzt auch nichts kaputt denken und einfach nochmal so starten.
Ja. Sehe ich auch so.
Mir fällt gerade noch eine Sache ein, um euch nochmal so ein bisschen die Lust an dem Spiel vielleicht zu nehmen. Nein, Quatsch. Aber der neu geholte Stürmer vom VfL Osnabrück, Christian Santos, also einfach ein super gut aussehender Spieler, das vorweg, hat in den ersten beiden Spielen 3 Tore gemacht, hat sich dann leider verletzt und der kam heute, konnte er wieder ein paar Minuten sammeln, soll dann Mittwoch wieder fit sein. Oha. Das ist ja auch nochmal so eine kleine Stärke, die man jetzt vielleicht mitnimmt.
Solche Fragen, also weil der hat sich sagen, irgendwie sofort also, verletzt. Alle, die Instagram haben, sollten dem auf jeden Fall auch folgen.
Okay, das muss ich jetzt nachgoogeln.
Klar, Folgeempfehlung.
Also ich bin ein bisschen verliebt, kann ich nicht anders sagen.
Instagram-mäßig natürlich traurig, dass wir den Herrn Duksch abgeben mussten. Da hat uns auch damals Mirko drauf hingewiesen.
Ja, ich bin für die Spielanalyse abseits des Platzes.
Ja, aber wobei, also jetzt ganz ehrlich, was ich jetzt hier sehe, da sind es halt nicht, also weil das Schöne bei Duksch war ja seine mit fettem Auto und der entsprechenden Ausstattung Fotos, bei Santos sind es eher so.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wer den Vergleich gezogen hat.
Ja, ich wollte.
Also wir reden ja hier jetzt eher von Model und der andere eher so ein bisschen Auffälligkeiten abseits des Platzes, Kriminalität.
Das finde ich ja.
Aber man muss trotzdem schon einfach mal sagen, dass ich das einfach absolut großartig finde, irgendwie mir halt vorzustellen, wie halt dieser Typ, der irgendwie aus seinem Instagram-Account halt irgendwie 3 Meter lange Kaschmirmäntel trägt und keine Ahnung, Klamotten, die aussehen, als würden sie irgendwas im hohen fünfstelligen Bereich halt irgendwie kosten und sich dann irgendwie vorzustellen, wie der halt irgendwie dann, weiß ich nicht, jeden November Sonntag sich da halt über so einen Osnabrücker Acker wühlen muss.
Ja, in diesem angesprochenen Seidenmantel stand er dann auch letztens verletzt in der Sky-Interview.
Stark.
Ja, wir werden einen Blick auf ihn haben.
Ja. Aber ich ja jetzt gelernt habe, dass der schlechteste Platz der zweiten Liga der Karlsruher ist, sagt der Karlsruher Trainer selbst. Also so schlimm kann der
Osnabrücker
Acker nicht sein.
Also es sah heute auf jeden Fall besser aus als bei manchen Heimspielen von Fortuna.
Tja, ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, der Rasen wird es aber so weit lege ich mich aus dem Fenster am Mittwoch nicht entscheiden.
Hat Oedingen denn jetzt gespielt eigentlich? Wissen wir das?
Ist schon insolvent oder kommt das noch?
Ja, der Investor ist irgendwie ausgestiegen und die zahlen seit Monaten keine Gehälter oder nicht ausreichend oder so. Und jetzt ist irgendwie, genau, jetzt hat der Investor wohl gesagt, jetzt reicht es ihm. Und die spielen ja, Oedingen spielt ja in unserem Stadion, weswegen der Rasen halt immer so eine Katastrophe ist. Deswegen könnte natürlich jetzt besser werden.
Aber Rasen nicht immer eine Katastrophe im Herbst?
Ja, gefühlt schon.
Die Diskussion gibt natürlich immer nicht, dass Oedingen da irgendwie auch noch spielt. Ich meine, das Problem wird jetzt auch wirklich nur noch diese Saison bestehen. In der nächsten Saison wird Oedingen ja nicht mehr in der Arena spielen. Und man kann denen auch eigentlich nur wünschen, dass die diese Saison überhaupt noch beendet kriegen. Sieht ja auf jeden Fall nicht allzu gut aus da, muss man sagen.
Aber die haben gewonnen übrigens.
Na dann.
Aber wir schweifen ja,
noch
ab.
Irgendwelche Nachträge zum Osnabrück-Spiel. Also ich glaube, Rüssel hat ja schon gesagt, dass Leonardo Kutris eine Option sein könnte jetzt in der englischen Woche. Er hat dann ja auch nochmal über 60 Minuten in der zweiten gespielt gegen Rödinghausen am Wochenende, aber da halt wohl auch, glaube ich, nicht so besonders stark ausgesehen. Und ich glaube, da können wir irgendwie auch davon ausgehen, dass er allerhöchstens mal eingewechselt werden wird. Aber das soll
mal nur
das höchste aller Gefühle sein.
Genau.
Okay, ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann würde ich sagen, dann beenden wir jetzt hier den Osnabrück-Teil und kommen gleich zur Jahreshauptversammlung. Aber wir würden dich dann jetzt erstmal verabschieden, Mirko, wenn du zum
damit verlasse ich euch.
Vielen Dank.
Mit der Versammlung lasse ich euch alleine.
Es
war wieder schön bei euch.
Danke.
Das war jetzt schon das zweite Mal.
Ja, stimmt.
Ja. Gerne wieder, allerspätestens in der Rückrunde hoffentlich.
Ja, wir hören uns ja auch Mittwoch nochmal kurz dann ohne Aufnahmegeräte.
Ja. Ganz genau.
Bis dann, tschüss.
Bis dann. Ciao.
Okay, haben wir jetzt schon den längsten Teil dieses Podcasts abgeschlossen und müssen nur noch rasch auf die Jahreshauptversammlung eingehen. sind ja schon ein bisschen fortgeschritten hier. Länger fortgeschritten war es dann ja auch gestern, hat ja dann irgendwie doch fast den ganzen Tag gedauert.
Zum Glück hat die Zweite gespielt und wir konnten zwischendurch ein bisschen Second Screen Leonardo Kutris scouten.
Gut, was ja eigentlich das Allerspannendste war, wenn wir jetzt mal auf die Jahreshauptversammlung schauen, es ging ja direkt mit einem Paukenschlag los und auch durchaus kontrovers gesehen, ja auch bei uns, es gab einen Eilantrag, die Bild-Zeitung von der Berichterstattung der Jahreshauptversammlung auszuschließen, dem dann auch stattgegeben wurde. Jan, ich glaube, du siehst es relativ kritisch, was da passiert ist, richtig?
Ja, ich finde, das ist halt diskutabel, was da passiert ist. Wie fange ich jetzt an? Also zunächst einmal ist natürlich festzuhalten, was die Bild-Zeitung ein mieses Drecksblatt ist und dass niemand, der für diese Zeitung arbeitet, für diese arbeiten muss. Und wir können nur hoffen, dass jeder einzelne Mensch, der für die Bild-Zeitung arbeitet, irgendwann in seinem Leben feststellen muss, dass er sein Leben weggeworfen hat. Aber das muss noch lang kein Grund sein, die Bild-Zeitung auszuschließen. Kann es, muss es aber nicht. Was mich daran stört, ist Folgendes. Also die Fortuna in ihrer Jahreshauptversammlung und prinzipiell auch sonst orientiert sich an demokratischen Prinzipien und an demokratischen Grundsätzen. Und Teil davon, von solchen Grundsätzen, ist auch immer, dass Demokratie eben nicht bloß eine Abfragung von Mehrheitsverhältnissen ist, sondern eben viel mehr. Und dass dazu Strukturen, Systeme, Rechte gehören, die nicht nur Ablauf von Wahlen regulieren, sondern eben auch gewisse Grundrechte absichern, unter anderem auch die Position von Minderheiten oder Meinungen, die eben nicht der Mehrheit entsprechen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist eben auch die Rolle von Medien und Journalisten dabei. Und was mich stört, ist, dass man ein Medienhaus separiert und hier sagt, die werden ausgeschlossen, alle anderen dürfen bleiben. Also dass man quasi die wichtigen Grundprinzipien von Schutz für bestimmte Minderheitenmeinungen und so weiter und so fort oder Positionen für diese eine Zeitung außer Kraft setzt. Und das Ding ist, es ist natürlich so, dass man das prinzipiell tun kann. Ja, also auch im ganz Großen, wenn wir hier über Demokratie im Allgemeinen sprechen, reden wir auch über wehrhafte Demokratie. Also es gibt gewisse Grundvoraussetzungen, die sein können, dass man sagt, diese Gruppe hat sich so und so verhalten oder diese Person hat sich so und so verhalten, der entziehen wir das Vertrauen und denen entziehen wir auch das, was eigentlich die demokratische Grundstruktur eigentlich allen erlaubt. Das sollte man aber nicht einfach so tun, sondern mit Bedacht. Und was mich stört an der Art und Weise, wie der Bild-Zeitung das abgenommen worden ist, ist, dass es da keinerlei Debatte drüber gab, sondern dass einfach ein Antrag mehr oder weniger aus dem Nichts kam, man da saß und auch ich muss ja sagen, die erste Reaktion war, boah, die scheiß Bild. So. Das ist eine emotionale Reaktion und die hat die Bild sich auch redlich verdient. Aber aus dieser Reaktion heraus, dann drückt man halt auf diesen Ja-Knopf und zack ist es passiert. Und das finde ich ein bisschen leichtsinnig bei der Entscheidung. Weil die Entscheidung finde ich ein bisschen größer, als dass man da einfach nur ohne Aussprache und so weiter und so fort aus dem Nichts Ja und Nein entscheidet. Das muss man jetzt aber auch nicht völlig gigantisch aufblasen. Das ist eine Sache, über die man diskutieren kann, über die man verschiedener Meinung sein kann. Wenn der Chefredakteur der Rheinischen Post von einer verfassungsfeindlichen Racheakt spricht, ist das vollkommen drüber. Ja, also wenn du Begriffe benutzt, die du normalerweise benutzt, um Neonazis zu bezeichnen, sollte man sich überlegen, ob das angebracht ist, das in diesem Fall zu tun. Und mich hat halt einfach gestört, wie der Ablauf war, weil ich das auch bei mir selber festgestellt habe, dass meine erste Reaktion war, die Blödmänner, ja. Und dann, nachdem die Entscheidung gefallen war, schon irgendwie in dem Moment, wo man, ja, aber richtig, richtig gut ist es eigentlich nicht, was hier passiert. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Deswegen ich sage, naja, das ist ein ziemlicher Eingriff, den die Fortuna da oder die Mitglieder der Fortuna da entschieden haben. Und eine gute Grundlage und eine Aussprache dafür gab es nicht. Und das kann es vielleicht auch in dem Zusammenhang nicht so gut geben. Dann ist die Frage, ob das so gemacht werden sollte, wie es gemacht worden ist.
Ja, ich kann deine Ausführung, also danke für diese schöne Ausführung. Ich kann es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, was mich mehr stört, ist eben die Begründung, die da vorgetragen wurde. Ne? Die Begründung ist, die haben immer negativ über Fortuna berichtet und mit angeblichen Insidern und so. Und das ist ja kein kritischer Journalismus mehr, sondern das stimmt alles nicht. Und deswegen schließen wir die jetzt aus. Ist irgendwie eine relativ schwache Begründung, finde ich, in dem Moment. Ich finde aber, man kann einen sehr starken Case machen gegen die Bild-Zeitung und finde es eigentlich sehr begrüßenswert, Springer-Presse, also vor allem dann in ihrer extremsten Version der Bild-Zeitung, die auszuschließen, da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen bei und die haben sich ja nun mal über die letzten, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es die gibt, zig Jahre, immer wieder mit den gleichen Sachen hervorgetan, weswegen ich es irgendwann auch in Ordnung finde, wenn man als Verein entschließt, natürlich könnt ihr über uns berichten, aber wir geben euch keinen weiteren Zugang als den, den ihr sowieso schon habt. Und diese Mitgliederversammlung ist eine private Veranstaltung quasi von einem Verein. Und ich finde, man hätte diesen Ausschluss ein bisschen anders begründen können und dann wäre ich da völlig d'accord mit gewesen.
Ja, mir fällt es irgendwie auch so ein bisschen schwer. Da so eine richtig fundierte Meinung irgendwie zu äußern. Weil, ja, wie Janas wie auch schon so ein bisschen angedeutet hat, ich irgendwie da so nicht so richtig das Emotionale irgendwie vom Rationalen trennen kann. Einfach, weil ich halt auch finde, wenn halt irgendjemand für sich halt nicht einfordern kann, dass man ihn halt fair behandelt, dann ist es halt die Bild-Zeitung, weil halt einfach deren ganzes Geschäftsmodell darauf basiert, dass man halt Sachen erfindet, Druck auf Menschen ausübt, Privatsphäre verletzt und so weiter und so fort und noch viel schlimmere Sachen macht. Und ich finde es auch, also irgendwie macht es mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen, dass man halt irgendwie Medienvertreter einfach mal so ausschließt und vor allen Dingen ja auch nicht wegen den wirklich schlimmen Sachen, die die machen, sondern halt nur, weil sie halt eventuell mal ein bisschen tendenziös über einen Fußballverein berichten. Aber ich kann da halt irgendwie auch so richtig was Schlechtes nicht drin sehen.
Ja, deshalb würde ich halt sagen, dass man das halt nicht mit den größten Worten, die man finden kann, kritisieren sollte. Aber man muss drüber diskutieren. Und man muss sich überlegen, ob es das wert ist, ob man tatsächlich nicht sagen muss, es gibt halt gewisse Strukturen, die und Systeme, die wir halt, weil wir demokratisch verfasst sind, haben. Und dann muss man darüber diskutieren, ob es ausreichend Argumente dafür gibt, quasi der Bild das zu entziehen. Und das mag sein, aber es muss das Resultat einer Diskussion sein und nicht einer kurzen, emotionalen, geleiteten Entscheidung am Anfang einer Jahreshauptversammlung. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Oder ich glaube, das kann man verstehen und dann kann man anderer Meinung sein, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Genau. Und ja, das ist halt ein großes Thema, das jetzt aufgezogen worden ist. Ich glaube, dabei können wir es jetzt auch belassen.
Ja, denke ich auch.
Genau. Es ging dann auch relativ schnell danach dann weiter mit dem ersten wichtigen Punkt, das war dann die Rede von Thomas Röttgermann. Moritz, hast du irgendwas aus dessen Rede mitnehmen können, außer dass er halt relativ gut darin ist, um zu schwafeln, um es jetzt mal direkt ein bisschen pointierter zu formulieren?
Ich zitiere ihn erstmal direkt wörtlich, damit die lieben Hörerinnen und Hörer wissen, in welchem Duktus das Ganze meistens gehalten war. Es kamen viele so Sätze wie: Das, was wir machen wollen, müssen wir nicht gut machen wollen. Nein, wir müssen es sehr gut machen wollen. So. Ja, okay. Es kam...
damit war halt der Ton für die gesamte Rede halt auch gesetzt.
Ja, er hat es später irgendwann gesagt, aber das war, also, ne, das ist exemplarisch, sagen wir es mal so. Ansonsten hat er halt gesagt, wie Fortuna gerade finanziell aufgestellt ist und sich natürlich viel selbst gelobt für, wie man, also wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, dafür, wie das gerade läuft und hat eben ganz klar gemacht, Fortuna steht nicht vor einer Insolvenz und stünde selbst bei Saisonabbruch nicht vor einer solchen. Da gibt es sicherlich andere Vereine, bei denen das anders ist. Das sind zumindest seine Worte. Dass sie mit verschiedenen Szenarien rechnen, Zuschauer oder nicht. Dass sie verschiedene Szenarien mit verschiedenen Kreditsystemen quasi gegebenenfalls abfangen können und so. Und das, es gab ein paar Details zum Kölmel-Deal und so. Das war so ein bisschen Finanzbericht. Und dann, da fingen eigentlich die Phrasen so richtig an. Der Fußball braucht Reformen und es braucht eine Umverteilung der Fernsehgelder und man muss eine klare Kante zeigen. Und er hat auch gesagt, er muss stark gegen Ausgliederung, was auch alle vier Vorstände, ja, zumindest ist das natürlich auch gerade kannst du das gerade bei Fortuna kaum anders sagen, da kommen wir gleich noch zu. Genau, dass man in die Eigenvermarktung eingestiegen ist und so. Und was also was mich so ein bisschen genervt hat, ist ja dann, wenn er sagt, wir müssen hier irgendwie einen starken, stark auftreten für eine Neu- und Umverteilung von Geldern und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hätte man auch schon einfach vielleicht versuchen können zu organisieren. Oder also ich glaube, da hätte halt mehr passieren können. Und er sagt halt überhaupt nicht konkret, was er damit meint und wie er das machen möchte. So.
Ja, wobei ich jetzt, da muss ich jetzt mal Röttgermann in Schutz nehmen, wenn es eine Stimme gibt, die mir präsent ist, die das auch in die Medien trägt, dann ist es schon auch Thomas Röttgermann.
Ja, ja, völlig, ja, ja.
Und das ist, das kann man natürlich sagen, ja gut, der gibt da halt Interviews, aber wenn man so sieht, mit welchen Machtdemonstrationen dann die Karlo Rummeniges und Aki Watzkes dieser Welt reagieren, die halt eben machtvolle Figuren im deutschen Fußball sind, dann ist es nicht schlecht, dass er das zumindest auch immer wieder betont. Und das ist wichtig, dass man da eine Gegenstimme auch im deutschen Fußball, und dass auch die Fortuna das macht und dass auch, auch nochmal quasi die Reihen geschlossen werden auf der Jahreshauptversammlung und gesagt wird, das ist Teil unserer Agenda in den nächsten Jahren.
Ja, das Interessante ist ja, wie Moritz das geschildert hat, sind es für ihn ja Phrasen und er nimmt es ihm ja offenkundig nicht ab, dass das die Agenda ist.
Nein, es ist, aber es steht so ein bisschen unter dem Verdacht, dass es so ein bisschen wohlfeil ist. Du hast es ja, also für mich, du hast ja das ja jetzt auch schon wieder alles Interpretation. Aber na klar, kann er sich, macht er ja auch, ist auch gut, dass er öffentlichkeitswirksam sich hinstellt, mit der Presse spricht etc. Und sagt, das ist unsere Agenda, aber für mich fehlten einfach so ein bisschen konkrete Herangehensweise. Mhm. Was will ich denn machen? Mit wem will ich mich denn da an den Tisch setzen und wie wollen wir denn da Druck ausüben und so? Und ich meine, die Verteilung der TV-Gelder ist ja jetzt gerade wieder gelaufen. Super, da haben sich ja andere Leute durchgesetzt.
Ja, ist es vielleicht auch nicht der Ort in der Jahreshauptversammlung, da die Strategie zu offenbaren. Und ja, das mag sein, dass da noch nicht so viel passiert ist, wie man sich das wünschen kann und dass da viel gefordert und geredet wird, aber das ist auch Teil dessen. Man muss ja, um Koalitionen zu schließen, auch erstmal sich selber positionieren und dann gucken, wer noch so auf einen zukommt. Und ja, das finde ich jetzt erstmal jetzt nichts. Ich glaube ihm das und ich glaube, dass die Fortuna da eine klare Meinung zu hat und die Fanbasis sowieso. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten. Eventuell bewegt sich ja jetzt erst so richtig was. Es ist vielleicht wieder zu spät, weil wenn die Fernsehgelder gerade wieder passiert ist. Aber gut.
Ja.
Ja, ich glaube,
was ergänzen,
zu Röttgermann hätte ich jetzt sonst auch, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich fand dann sehr spannend und auch irgendwie sehr erhellend, wie gut das Uwe Klein dann nochmal aufgearbeitet hatte, was er da im Grunde genommen für ein bestelltes Feld von Lutz Pfannenstiel geerbt hat. Ja. Hat er dann ja auch, ohne da wirklich nochmal Pfannenstiel klar zu kritisieren, das dann aber zwischen den Zeilen ja schon irgendwie sehr stark gemacht. Auch durchaus ja dann auch im weiteren Verlauf, auch zum Beispiel in der Fragerunde ja auch noch mehrmals erwähnt, dass er teilweise konträre Meinungen zu Spielerverpflichtungen gehabt hat, auch dass er auch beim Benito Raman-Transfer anderer Meinung gewesen ist. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. War ja auch häufiger
Thema. War da was?
Und ja, ich muss eigentlich sagen, dass mir dessen Auftritt eigentlich ganz gut gefallen hat. Klein, dass ich da irgendwie, ich habe ihn ja, glaube ich, auch sehr, sehr häufig hier im Podcast irgendwie schon kritisiert und so. Und irgendwie habe ich, also ich will ihn da jetzt weiterhin nicht so richtig von der Verantwortung für den Kader diese Saison, in dem ich ja immer noch sehr irgendwie freisprechen, aber ja, vielleicht habe ich ihn doch ein bisschen zu hart kritisiert, muss ich dann noch sagen.
Also, was man sagen muss, also ich meine, jetzt gerade hat man halt so dieses völlig überraschend fantastische Spiel, beinahe fantastische Spiel der Fortuna im Rücken, was halt immer wieder betont wird, wie scheiße diese Vorbereitung gelaufen ist und mit wie unfassbar viel Ausfällen man in dem Kader zu kämpfen hatte. Und deswegen wurde halt dann auch immer wieder mal Uwe Rösler in verschiedenen Kontexten wieder der Rücken gestärkt, weil die einfach alle gesagt haben, der hatte noch gar nicht die Gelegenheit, mit diesem Kader zu arbeiten. Und vielleicht, genau, kann man ihn verantwortlich machen für die Kaderzusammenstellung, aber worum alle bitten, und da muss ich sagen, kann ich es verstehen, dass man eben noch ein bisschen Geduld hat, um den Kader zu bewerten.
Ja gut, das würde ich ja, hätte ich an der Stelle aber auch gesagt, egal was, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht.
Ne? Ja, aber wenn du dir die Ausfälle anguckst,
ja, was war, das haben wir ja auch immer schon gesagt.
Ja, genau, richtig.
Wir haben halt gesagt, ja, es gibt natürlich für die Performance und für die Leistung da Gründe, dass man keine Spielidee entdeckt, ist das vielleicht nur bedingt überzeugend. Aber okay.
Ja, das stimmt. Also das ist jetzt wieder die Trainerfrage, aber Lou hatte ja gesagt, dass er Uwe Klein dann doch auch zur Verantwortung ja. zieht, was den Kader angeht, und vielleicht, also wir wünschen es uns alle, ist dieser Kader nicht so schlecht zusammengestellt und wird noch ganz fantastische Leistungen abrufen diese Saison.
Dieses Schmunzeln dabei, das vermisse ich mir.
Das ist doch ein wohlwollendes
Schmunzeln. Ein wohlwollendes Schmunzeln.
Genau, ein genau. wohlwollendes Schmunzeln.
Okay.
Und es geht halt auch einfach viel besser an so einem heutigen Tag, dieses wohlwollende Schmunzeln zu
haben. Ja, also nach den hohen Siegen dann, nicht mit einem Tor Abstand in der Rückrunde, können wir gerne eine wohlwollende Schmunzelrunde hier einlegen.
Okay, von den 8 Stunden Jahreshauptversammlung sind das jetzt die ersten 20 Minuten, oder?
Ja, das fing ja erst super spät an auch. Also es hat ja dann, es wurden ja erstmal verstorbene Mitglieder an verstorbene Mitglieder erinnert und es gab es noch Jubilare quasi.
Ja. Wir müssen das jetzt auch nicht
mehr so abarbeiten. Nee. Aber ja, ich glaube auch sonst zur Rede von vom nächsten Vorstand von Kukemis. Wir haben da, glaube ich, alle nicht so wirklich den Einblick, um irgendwas dazu zu sagen, wie gut jetzt Fortunas Einstieg in die Eigenvermarktung läuft. Die Zahlen, die da präsentiert wurden, natürlich auch alle irgendwie durch Corona getrübt, waren dann unter den Umständen im Augen des Vorstands auf jeden Fall optimistisch. Kann ich, glaube ich, relativ wenig zu sagen, ob man da so mitgehen kann. Was dann natürlich sehr spannend war, war dann ja irgendwie der Auftritt von Klaus Allofs, wo er sich jetzt auch mal das erste Mal richtig vorgestellt hat. Auch eigentlich eine gute Rede gehalten, deutlich irgendwie der Eloquenteste da, vernünftige Sachen gesagt, auch wenn es dann ja irgendwie so einen kleinen Kommentar gab, der dann ja viel für Irritationen gesorgt hat und zu dem es dann ähnlich viele Fragen gab wie zum Rahman-Transfer dann später in der Fragerunde. Hast du denn, als er das ausgesprochen hat, auch erstmal so kurz gezuckt, Moritz?
Ja, vor allem, weil es halt nicht so ganz verständlich war, ne? Ja. Also ich glaube, der Wortlaut war ja, wir wollen keine zusätzlichen Wettbewerbsbeschränkungen uns selbst auferlegen in der Satzung. Also er hat quasi gesagt, der Verein wird nicht ausgegliedert, aber wir sollten uns auch wirklich keine zusätzlichen Wettbewerbsbeschränkungen auferlegen. Und genau, das bietet natürlich sehr viel Interpretationsspielraum. Da gab es dann halt auch in der Fragerunde eben sehr viele Fragen zu und es wurde dann irgendwie damit beantwortet, dass er meinte, dass man vielleicht verschiedene kleinere Projektgesellschaften doch ausgliedern könnte oder so. Also es ist
so, wie Schalke das gemacht hat.
So ein bisschen geschwurbelt. Wie das ja viele Vereine auch sehr erfolgreich gemacht haben. Auch diese Worte sind gefallen. Also, ja, gibt es halt Positiv- und Negativbeispiele.
Ja, es wurde dann halt irgendwie auch nicht so richtig beantwortet. Es gab dann, glaube ich, irgendwie noch diesen Verweis darauf, dass es da irgendwie um die Modernisierung Bereich der Geschäftsstelle oder Trainingsplätze, Trainingsbedingungen und sowas gibt. Aber so richtig schlau geworden ist man da irgendwie, glaube ich, dann hinterher nicht.
Nee.
Aber es sind halt auch die Sachen, wo man, ja, oder genau, ich auf jeden Fall halt auch nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend, mal zu betrachten, was dabei rauskommen wird. Sonst, glaube ich, kann man jetzt auch da zu der Rede irgendwie nicht großartig viel zu sagen. War natürlich irgendwie eine Vorstellung und ein Strategiepapier und erstmal nicht so wahnsinnig viel mehr.
Ja.
Ja gut, dann gab es halt irgendwie noch den Bericht des Aufsichtsrates. Glaube ich, jetzt auch keine super spannenden Sachen drin gewesen. Und letztendlich wurden dann ja auch der gesamte Vorstand und der gesamte Aufsichtsrat entlastet. Bei Schäfer, wo das ja letztes Jahr schon mal verschoben worden war, wurde das nochmal um ein Jahr verschoben, weil derzeit anscheinend noch ein Prozess läuft.
War ja.
Auf jeden Fall auch noch? Ganz...
Also es gibt eigentlich, haben die sich schon abgefunden, aber es gibt eine Sache, also das konnten sie halt jetzt dann nicht erzählen, was es ist, aber worum, wo es ein Gerichtsverfahren drum gibt, so wo es gegebenenfalls irgendwelche strafbaren Handlungen gab und so. Und
nee, ich habe keine strafbaren Handlungen. Nee? Also ich glaube, es geht einfach nur irgendwie darum, wenn, dass sich da irgendwie noch juristisch irgendwo mit auseinandergesetzt wird zwischen den Parteien und je nachdem, wie der halt entschieden wird, könnte man halt, wenn man Schäfer jetzt entlaste, könnte man später halt keine Regressforderung stellen. Wenn man ihn, wenn man jetzt, aber ne, aber wenn dieser, solange wie dieser juristische Fall halt einfach nicht, nicht entschieden ist, ist es jetzt, glaube ich, besser gewesen, einfach diese Entlastung nochmal zurückzustellen, weil man sich dann einfach so die Möglichkeit zur späteren Regressforderung bei, halt behält.
Ich vermute, ja, aber der Borgerding. Eine juristische Formalität und
nein,
nicht so dramatisch wie
es ist. Nein, sich ist es nicht. Ich glaube, es ist viel dramatischer als eine Formalität. Der Borgerding hat gesagt, es geht gegebenenfalls darum, ob verschiedenes Verhalten vereinsschädigend war. Also, das klingt schon. Ja, das also, natürlich halt, geht es nicht um Korruption und so.
Ja, aber auch das ist, glaube ich, eine Formalität, dass man. Also, wir wissen, das ist jetzt nicht. Bisschen schwierig, dass wir hier völlig spekulieren. Ja. Wir sollten davon ausgehen, dass es einfach der Lauf der Dinge ist. Es gibt halt dieses Verfahren noch, das noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb ist es wahrscheinlich richtig, dass der Verein darauf verzichtet, hier zu entlasten. Und alles Weitere wird man dann erfahren, was das eigentlich bedeutet mag. Und da sollten wir jetzt nicht das dramatisieren oder das ist erstmal, glaube ich, eine Formalität.
Ja, denke ich auch. Sonst glaube ich zu den Entlastungen relativ wenig zu sagen. Ich war schon überrascht, dass Pfannenstiel entlastet wurde, auch so dann doch relativ deutlich und dass Rüttgermann auch so deutlich entlastet wurde. Gab ja schon irgendwie auch einige Kritik dieses Jahr. Also seit in der wenigen Zeit, wo er da ist, ist ja dann doch auch relativ viel tumultartig los gewesen bei der Fortuna. Aber ja, es hat auf jeden Fall dann nicht ausgereicht, um da jetzt irgendwie großes Misstrauen gegen ihn auszusprechen. Ja, der größte Kritikpunkt wahrscheinlich, und da kommen wir jetzt dann irgendwie nochmal zu dem Punkt, den wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen haben. Es ging natürlich nochmal ganz, ganz häufig dann bei den Fragen an den Vorstand um den Benito Raman-Transfer, wo dann noch mehrfach drauf geantwortet wurde, wo es nochmal deutlich wurde, dass da wirklich ein sehr, sehr geringer Sockelbetrag geflossen ist. Man hat, glaube ich, für das gesamte Geschäftsjahr 1920 jetzt einen Transfergewinn von 6,5 Millionen ausweisen können. Mhm. Also insgesamt. Und ja, da ja dann jetzt noch weiterhin mögliche Bonuszahlungen nachkommen können, muss da.
Nein, Moment, darf ich kurz wörtlich zitieren? Also es gibt die Sockelbeträge. Sockelbeträge sind bezahlt, das heißt, das Geld, was fix ist, ist fix.
Komplett, genau.
Genau, und dann
alle Sockelbeträge komplett schon bezahlt.
Ja, aber dann gibt es noch eigentlich komplett sichere, flexible Zahlungen, die sich Fortuna auch noch erhofft aus dem Rahman-Deal. Mhm. Also eigentlich komplett sichere, flexible Zahlungen.
Und weswegen man weiterhin optimistisch ist, dass man ja dann noch auf diese Zahl nördlich der 13 Millionen...
Ja, das haben sie nicht wörtlich gesagt.
Ja, das habe ich nicht gesagt.
Wir werden sehen auch hier, ich glaube.
Ja. Genau. Ja, also ich muss sagen, die Vorstände wurden entlastet. Ich fand auch bis dahin das Format gut organisiert, gut gemacht und so. Aber die Agonie begann dann eben mit dieser Fragerunde, weil es ist ja auch schwierig, das anders zu handhaben, aber es wurde nach den Vorträgen, Moment, das war vor den Entlastungen oder danach? Ich weiß es schon nicht mehr. Naja, aber auf jeden Fall durfte jedes Mitglied, ist natürlich frageberechtigt etc., und durfte dann in so einer Chatfunktion Fragen stellen. Und es wurden ausnahmslos alle Fragen vorgelesen. Und ich würde sagen, so 37% der Fragen war bezüglich Benito Rahman. Und weitere 27% waren bezüglich dieser Aussage von Alofs, was das jetzt bedeutet mit den zusätzlichen Wettbewerbsbeschränkungen und sonst noch viel bunt gemischtes. Aber es war halt immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und da ist das Format, kommt dann natürlich an eine Grenze, weil man seine Frage nicht zurückziehen kann. Das war echt
schwierig. Vielleicht kann man da nochmal dran arbeiten, dass man, falls es nochmal Not tut.
Vielleicht kann man ja auch einfach die, also wir hoffen ja auch einfach mal, dass man vielleicht die nächste Mitgliederversammlung auch einfach wieder in drücken wir da mal die Daumen. Aber falls es nicht der Fall sein sollte, wäre das auf jeden Fall noch ein Punkt, wo man mal anregen könnte, dass man sich da vielleicht noch irgendwas anderes überlegt, was natürlich dann irgendwie auch satzungskonform sein muss. Ist ja dann irgendwie auch schwierig, da man ja auch alle Leute halt hören muss, die eine Frage haben. Ja, aber okay, hoffen wir da auf jeden Fall mal das Beste für nächstes Jahr, dass sich diese Frage gar nicht mehr stellen wird. Und ja, das war dann ungefähr der Punkt, weiß nicht, da waren dann schon wahrscheinlich 6 Stunden rum.
Ja.
Und dann kam es dann wahrscheinlich
dann spannend. An den
Tag, dann kam es zur Aufsichtsratwahl und letztendlich haben sich durchgesetzt mit Björn Borgerding, Sebastian Fuchs, die beiden, der Vorsitzende und der Stellvertreter, Dirk Böcker, der ja auch vorher schon im Aufsichtsrat gesessen hat, mit Professor Dr. Peters, einer, der auf der Empfehlungsliste des Wahlausschusses stand, und dann mit Tim Greiner-May, jemand Fünftes, für den das nicht der Fall gewesen ist. Und wahrscheinlich irgendwie auch derjenige, der ja von all denen deswegen auch vielleicht der überraschendste Kandidat dann in dieser Runde sein wird für die nächsten 3 Jahre.
Ja, da was zu sagen. Also ich war ein bisschen, oder ich hätte mich gefreut für Simon Chowdhury. Der hätte einen Platz da verdient gehabt. Deswegen war ich so ein bisschen, dann ein bisschen enttäuscht mit der Wahl. Aber ich glaube, die Leute, die da sind, werden das schon auch vernünftig machen und so. Ich weiß nicht, gibt es da noch viel zu sagen? Und Tim Greiner-May ist natürlich, also erstmal aus meiner Fanperspektive, der da ein Auge hat auf die Fankultur und so, finde ich auf jeden Fall wichtig und gut, dass der reingewählt wurde.
Ja, denke ich auch, dass es halt jemand sein wird, der halt auf jeden Fall das Auge irgendwie auch auf Fanbelange haben wird. Und Simon Chowdhury ist ja auf jeden Fall auch erster Nachrücker, falls das irgendwie noch akut werden sollte. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht wird er sich ja dann irgendwie auch, genau wie auch die anderen Kandidaten, wo es dann irgendwie knapp nicht gereicht hat, dann auch zum nächsten Mal dann in 3 Jahren wieder aufstellen lassen. Ja. Auch wenn, weiß ich nicht, ist da ja auch durchaus einige interessante
Vorschläge gab. Ach ja, genau, die konnten sich alle 3 Minuten lang, jeder Kandidat konnte sich 3 Minuten vorstellen quasi. Mit Redezeit. Ja, es gab also
mein Lieblingsstatement war auf jeden Fall, ich bin gegen Kommerz, wir brauchen absolut kein Kommerz, sondern ein Maskottchen, das zu Fortuna passt.
Ja, es war wirklich so ein paar Blüten oder sowas wie Sympathisanten anderer Vereine aus dem Verein schmeißen, also bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Oh, das habe ich ja noch mitbekommen, dass das diskutiert worden ist. Ja.
Das kommt ja daher, dass Frank Schäfer, der Leiter des, des Jugendleistungszentrums, ja, glaube ich, nachgewiesenerweise Kölner ist, auch sehr, sehr lange für den FC gearbeitet hat und wo man, glaube ich, ziemlich sicher sein kann, wo da sein Herz schlägt, aber halt trotzdem jemand, der halt einfach richtig gute Arbeit leistet und dass man dann da fordert, dass man halt jemanden deswegen da von seinem Posten und auch aus dem Verein entfernt, halte ich sehr
fragwürdig. Es ging nicht nur um ihn, es ging auch um andere MitarbeiterInnen des Vereins, die gegebenenfalls Sympathien für andere Vereine hegen. Es wurde auch vorgeschlagen, man sollte gegebenenfalls die Toten Hosen eine neue Fortuna-Hymne schreiben lassen. Das sind so Sachen, die immer zu 100% gut gehen.
Oh Mann. Ja, aber gut, aber es scheint ja zu sein, dass es zumindest die technische Umsetzung, auch wenn es sich sehr gezogen hat, gut war, dass die Mitglieder teilhaben konnten, dass die Wahl durchgeführt werden konnte. Und das ist ja schon mal wichtig in diesen Zeiten, dass das Vereinsleben in diesem Sinne weitergelebt werden kann und die Gremien legitimiert werden können. Ja. Und in dem Sinne wünschen wir dem Aufsichtsrat gutes Gelingen, einen sicheren Blick auf den Vorstand. Er ist sehr groß, der Vorstand, das kann man leicht mal aus dem Blick verlieren.
Und man weiß auch nicht genau, wer da was macht.
Die wuseln ja auch ständig woanders. Das ist ein wilder Haufen, da dieser Vorstand. Ja, ansonsten gibt es noch.
Ja, ich weiß auch nicht, habt ihr noch was zur Versammlung zu sagen?
Ich denke, damit können wir es auf jeden Fall gut sein lassen. Wir haben jetzt ja auch wirklich schon seit einiger Zeit aufgenommen. Das ist, glaube ich, unsere längste Folge bisher geworden.
Ja.
Und Mittwoch geht es ja schon wieder weiter. Nach dem Spiel, das können wir jetzt schon sagen, wird es erstmal keine neue Folge von uns geben. Wir werden dann ganz normal im Wochenrhythmus erst nächste Woche nach dem Spiel gegen St. Pauli weitermachen. Und ja, würden euch dann bis dahin vertrösten und damit dann jetzt auch verabschieden.
Ja. Genau. Es wird gar keine Voraussicht auf den FC St. Pauli geben, wie ich dann gerade gemerkt habe. Ah. Das ist bitter.
Das ist bitter.
Da hätten wir noch mal eine halbe Stunde für draufsetzen können.
Kennen wir nicht noch irgendwen, der Pauli-Fan ist und rufen ihn kurz an?
Ich rufe mal kurz die Mika
vielleicht, an. Vielleicht gibt es die wichtigsten Dinge, auf die ihr achten müsst per Tweet. Also seid aufmerksam.
Das könnte durchaus sein, wir können es nicht versprechen, aber das ist auf jeden Fall eine Option.
Genau. Folgt uns also, @ausexil oder schreibt uns eine E-Mail @exil@fortuna-podcast.de. Wir freuen uns.
Genau, dann schreiben wir euch eine persönliche E-Mail, worauf ihr bei St. Pauli achten müsst.
Das macht dann der Lou.
Ja, und damit wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns dann. In einer Woche alle wieder. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.